Geld ist nicht tot.
Letzte Sendung im Dezember, zumindest die letzte Sendung, was die Flaschen angeht im Dezember. Das heißt, der Christoph und ich setzen uns zusammen und trinken Weine zum Fest. Ich hoffe, sie sind alle empfehlenswert. Hallo Christoph.
Ja, das hoffe ich auch. Hallo Holger.
Diesmal ist nur Schaumwein, ne? Sonst hatten wir ja irgendwie Schaumwein, Rotwein, irgendwas Wein. Warum hast du nur Schaumwein genommen?
Ich dachte, können wir ja mal machen. Machen wir einfach mal.
Ja,
also
weil er kann.
Genau, weil wir können. Weil wir, die letzten zwei Jahre hatten wir das irgendwie so, dass wir sozusagen eine theoretische Menübegleitung hatten. Und jetzt dachte ich, also du kannst ja auch mit Schaumwein ein komplettes Menü begleiten.
Warum auch nicht?
Warum auch nicht?
Eben. Der Chat hat schon darum gebeten, dass wir direkt zu Anfang mal die Reihenfolge durchsagen, weil bei denen alles noch im Kühlschrank steht und die mal laufen müssen.
Ja, gut, dann sagen wir dem Chat mal, wir fangen mit dem Prosecco an.
Warte mal, Prosecco. Ne? Casa Costa Plane.
Casa Costa Plane, genau.
Okay, Prosecco.
Dann Cava.
Cava.
Recaredo.
Ah, ich habe ihn. Oh, Relax. De Sousa. Ich habe noch gar nicht drauf geguckt, was wir haben.
Du weißt nicht mal, was wir bis jetzt noch nicht, was wir trinken.
Das nutzt
und
als nächstes
nehmen wir dann halt den Champagner.
De Sousa hatten wir doch schon mal irgendwann vor ein paar Jahren irgendwo und den fand ich ziemlich klasse.
Aber ich glaube nicht in den Flaschen.
Das ist richtig, die Flasche sah anders aus.
Also nee, ich meine jetzt, hatten wir das in der Sendung schon mal?
Ach so, in den Flaschen. Das,
ich glaube nicht.
Da,
ich glaube nicht. Also ich
weiß jetzt auch nicht.
Du hattest bestimmt mal was von mir, als ich noch Wein verkauft habe.
Stimmt, ja stimmt. Ich habe doch als du pleite
großen
gemacht.
Schaumweinkarton.
Als du pleite gemacht hast, habe ich doch irgendwie 18 Pullen für billig Geld rausgekauft.
Großflächig aufgekauft, genau. So. Da war auch die Sousa dabei. Ja.
Stimmt, da war die Sousa dabei. Ach, das war schön. Also jetzt nicht, dass du pleite gemacht hast, aber die Weine.
Nee, stimmt. Ja, das stimmt.
Gibt's eigentlich einen Weinladen, den du so empfehlen würdest, wie ich deinen empfohlen habe damals? Weil ich habe ja damals immer gesagt, alles, was Christoph im Angebot hat, kann man blind kaufen. Weil der verkauft nur, was er selber geil findet. Gibt es so einen Händler?
Ja, also ich würde sagen, es gibt also schon, also für mich persönlich gibt es schon eigentlich mindestens drei Händler.
Aha.
Das ist, also mit den extremeren Weinen ist es eben Axel Zülch mit Vin Vivant.
Ja, ja.
Und dann ist es Werner Torell, von denen wir jetzt die Weine haben und von denen ich ja früher auch eine ganze Menge auch verkauft habe. Die sind ja nicht nur Endkundenhändler oder nur in geringerem Maße sogar Endkundenhändler, sondern eher Importeure und Händler für Wiederverkäufer und vor allem für die Gastronomie. Und dann die Weinhalle, also K&U Weinhalle, wo wir eben auch schon häufiger Weine von hatten und wo ich auch eigentlich praktisch bestimmt hinter 95% oder mehr der Weine auch total hinterstehe. Das sind auch zum großen Teil Weine, die ich auch selber gerne im Programm gehabt hätte oder teilweise auch im Programm hatte.
Mhm.
Also das sind die drei. Also wie gesagt, der Alex, der ist natürlich, das ist halt Naturwein.
Das muss man abkönnen,
das ist,
klar.
Das muss man abkönnen, ne? Das muss man haben wollen. Wenn man das haben will, dann hat der Alex mittlerweile echt ein schönes Programm aufgebaut. Also das ich auch wirklich fast durchgängig gut finde. Da sind immer mal hier und da ein paar Ausreißer bei. Das ist ja auch richtig, weil jeder irgendwie immer noch seinen eigenen Geschmack hat. Aber am Anfang waren da auch häufiger noch extremere, für mich auch teilweise fehlerhaftere Weine bei. Das hat er für sich selber auch irgendwie verändert sozusagen seinen Geschmack oder auch sein Wissen und auch sein Vermögen sozusagen, finde ich, die Weine auch richtig einzuschätzen.
Mhm.
Und hängt da auch viel mehr hinter noch als am Anfang. Das ist einfach auch viel Arbeit. Also die drei Programme finde ich schon einfach sehr empfehlenswert. Und jetzt hier bei Werner Torell zum Beispiel wüsste ich jetzt auch nicht, da würde mir jetzt auch nichts einfallen, wo ich sagen würde, das ist irgendwie jetzt total schlecht oder total schwach oder sowas.
Mhm.
Nee, das ist schon sehr gut ausgesucht alles. Und tendenziell ist Werner Torell, geht es einfach in eine teurere Richtung tendenziell. Das ist einfach auch ein Zulieferer für die Sterne Gastronomie, ja, ganz betont, ja. Ja. Aber trotzdem findest du am unteren Ende so Sachen wie Rochot dran, was wir irgendwie im Sommer hatten, ne? Dieses Weingut von der Rhone, von der Südrhone, wo die Weine nicht viel Geld kosten. Aber das sind eher Ausnahmen. Die sind, also die günstigeren Weine sind tendenziell eher Ausnahmen. Tendenziell ist es einfach hochpreisiger, ja, was die anbieten. Weil einfach der Kundenkreis so ist. Bei der Weinhalle mischt sich das noch ein bisschen stärker.
Der Chat sagt gerade, ich mag das Weinabo von der Weinhalle. Habe ich da irgendwas übersehen?
Das finde ich auch eine schöne Sache. Das Weinabo von der Weinhalle ist, kannst du dir so ein grade, bisschen.
Ich gucke gerade auf der Seite und ich finde das nicht.
Achso, und dann muss ich noch jemanden mit dazu nehmen, haben wir hier aber noch nicht vorgestellt, der so aus dem Hintergrund gekommen ist, so für mich auch so ein bisschen in den letzten Jahren. Das ist der Joachim Christ aus Hannover, den werden wir aber im nächsten Jahr nochmal vorstellen. Weil wir gerade dabei sind, sozusagen seinen Internetauftritt neu zu gestalten. Und also ich sag mal, dem Programm, was er hat, dem wirklich sehr, sehr schönen Programm, was er hat, auch eine entsprechende Plattform zu geben.
Mhm. Wie hieß der Laden?
Der heißt alleswein.com oder christwein.com. Das ist da, wo du letztens Gobi bestellt hast.
Ja, eben, ne? Wo man auf der Seite praktisch nichts sieht, sondern einfach mal kein Foto.
Ja, genau, Klick. das ist irgendwie, also Inspiration, ich weiß nicht, ich finde es jetzt gerade bei K&U auch nicht so richtig.
Vielleicht kann der Chat ja mal einen Link posten zu diesem Weinabo, weil sowas finde ich ja immer total interessant.
Doch, Weinverein, genau, unter Inspiration.
Inspiration, Weinverein. Ah, okay. Abonnement.
Ja.
Das fand ich ja auch, wir hatten ja mal, es gibt ja so ein Online-Magazin für Wein, Wein Plus. Mhm. Wo ich auch immer noch ein Abo habe.
Ja, kriegst du das noch?
Ja, das kriege ich noch. Was ist das? Das kostet halt irgendwie 25 Euro im Jahr. Und jedes Mal, wenn ich denke, ich kündige das mal, ich brauche das nicht, denke ich mir, ach komm, ey, die paar Kröten.
Ach so, du meinst sozusagen einfach nur den Zugang zu der Seite.
Ja, den Zugang zur Seite.
Ah, ich dachte, nee, dann habe ich mich falsch.
Nee, die hatten ja auch so einen Weinclub, waren ja aber, glaube ich, 400 im Jahr oder irgendwie sowas. Das war ja richtig teuer.
Das war, glaube ich, von Monat zu Monat oder von Quartal zu Quartal unterschiedlich.
Genau, und dann maximal 400 oder sowas im Jahr. Aber das fand ich eigentlich ganz cool, dass du dann Weine geschickt kriegst, die vorausgewählt haben und wo du dann eingeladen bist, die mit Freunden zu verkosten und dann halt auch in einem Chat rumzulungern dabei und sowas. Mhm. Das ist eigentlich eine sehr schöne Idee.
Ja, finde ich auch. Ja, das ist so. Und die Hörer unseres Podcasts machen das ja quasi mit uns.
Ja. Wobei ich da ja immer gerne wüsste, wie viele das wirklich machen. Also jetzt im Chat kriegt man ja so ein bisschen was mit. Also da sitzen dann, je nachdem, also manchmal habe ich das Gefühl, dass nur 3 da sitzen, manchmal sitzen da vielleicht auch 10. Aber mich würde echt mal interessieren, wie viele sitzen denn eigentlich mit Freunden zusammen? Das könnt ihr auch ruhig mal in die Kommentare schreiben. Ist ja ein Blog, worüber wir das veröffentlichen hier. Könnt ihr ruhig mal in die Kommentare schreiben, mit wie vielen Leuten ihr denn da sitzt und wie viele von euch überhaupt da sitzen und das mit Freunden zusammen saufen. Weil das ist ja eigentlich das Geile daran, irgendwie sich da so durchzuprobieren.
Genau, das war auch bei mir irgendwie im Blog, in den Kommentaren war dann auch ein Aufruf dieses Mal, den war also einem aus Köln, dem war das irgendwie zu teuer, beziehungsweise so eine Mischung aus zu teuer und wir kriegen das jetzt nicht weggetrunken, wir würden es aber gerne mittrinken. Ist nicht jemand in Köln noch dabei, der sich das teilen will, also zusammen zu verkosten. Ja, das finde ich auch schön.
Stimmt, das kann man ja auch machen. Einfach spontane Gruppen, also spontane Bandenbildung. Ja,
spontane Bandenbildung.
4-mal im Jahr 6 Flaschen pro Paket, 120 Euro frei Haus. Ich bin gerade immer noch bei der Weine. Ich finde sowas total geil. Ja. Gerade für so Freaks wie mich, die eigentlich gar nicht wissen, was sie da tun.
Ja, genau.
Und irgendwie, aber also die nicht wissen, was sie da tun, aber trotzdem Bock haben auf was anderes als so ein Wein aus der Wühlkiste beim Rossmann irgendwie. Da gibt's auch Wein. Also zumindest gab's da mal Wein.
Da gibt's auch Wein. Es gab sogar mal, ich kannte sogar mal jemanden, der für Rossmann zumindest die Frankreich-Schiene importiert hat.
Ja.
Und zu dem Zeitpunkt war das sogar ganz vernünftig, was da ankam. Aber ich glaube, das hat sich auch längst geändert.
Mhm. Das Problem ist halt immer, du weißt nicht, wie das zwischengelagert wird. Das ist ja eigentlich mein Problem.
Ja,
also es gibt mit Sicherheit auch gute Weine im normalen Supermarkt, aber ich weiß halt immer nicht, wie lange haben die eigentlich draußen in der Sonne gestanden und sowas.
Ja, wobei ich glaube, das ist glaube ich, nicht mehr problematisch heute.
Nee?
Nee, ich glaube nicht. Nicht wirklich. problematischer ist immer noch so die Grundqualität des Ganzen, ne? Die da irgendwie immer noch nicht so richtig stimmt, auch wenn die Weine deutlich sauberer sind als noch vor 10 oder 15 Jahren, also deutlich besser qualitativ, aber insgesamt halt dann doch alle über einen Kamm geschoren, ne? Das ist also da musst du dann halt den Rewe oder den Edeka oder so vor der Tür haben, wo jemand Bock hat auf Wein und halt sozusagen sich eine eigene Weinabteilung aufbaut. Mhm. Ja. Das gibt's ja. Und dann wird's halt auch ganz halt auch spannend werden, ne? Also kenn jemanden jetzt in Heilbronn, der das da macht, ja, der hat irgendwie alles da im Programm, ja. Das ist eine unglaubliche Weinabteilung, wie du es in nur wenigen Weinläden in Deutschland hast. Ja. Und ja, das gibt's alles.
Aber ja. Das ist dann wahrscheinlich der Typ, der den Laden macht, der da irgendwie privat.
Nö, das ist der Weinmann sozusagen des Ladens, aber der Inhaber des Ladens trägt's halt mit. Und die haben das im Laufe von Jahren aufgebaut und haben sich halt auch eine Kundschaft erarbeitet, die das eben auch mitmacht, mhm. ne? Und das entsprechend kauft, ja. Aber das ist schon ganz cool. Das kann man machen. Also das, da ist man ziemlich frei als Händler, bestimmte Sparten aufzubauen. Also hier unser freier Lebensmittel-Einzelhändler hier vor Ort, der hatte nie ein Edeka oder Rewe-Schild dran stehen. Der ist bis vor einem halben Jahr auch von Edeka beliefert worden und der hat dann gewechselt auf Rewe. Mhm. Als Grundzulieferer, aber er sagt, im Prinzip ist das Latte, weil ich habe 100 Zulieferer zusätzlich aus der Region, ja.
Krass.
Das ist schon krass. Also 100 Stück zusätzlich zum Rewe, also jetzt ist es Rewe Basissortiment und den dritten Laden, den er jetzt eröffnet hat, da steht jetzt auch Rewe dran. Aber trotzdem,
so, was das für eine, ich bin ja sehr lange dem, es gab so einen Blog, ich weiß gar nicht, ob es das immer noch gibt, das war ein Typ, ich glaube, aus Bremen. Der hat einen Sparladen aufgemacht und hat das komplett.
Der Edekan,
Bitte?
Nee, Entschuldigung. Ja.
Und der hat das komplett verblockt. Also den kompletten, also Ladeneröffnung, Einrichtung, wer Personal eingestellt hat, wenn er mal die Kühltruhe wechseln musste und sowas. Und da habe ich schon immer gedacht, meine Fresse, Shopblogger hieß der, genau.
Der Shopblogger, ja.
Ob es den noch gibt. Da habe ich schon gedacht, was ist das, was für eine aberwitzige Logistik steckt dahinter eigentlich? Also was für ein Aufwand. Das kann sich doch eigentlich gar nicht lohnen.
Naja, das ist jetzt hier vor Ort, ist es dann halt auch so, dass die Preise auch entsprechend angepasst sind. Ne? Hier in Hamburg kann man sowas eben auch machen. Hier ist die Kaufkraft halt sehr hoch. Mhm. Die Leute gehen da trotzdem hin, auch wenn es echt teuer ist. Wir gehen da auch hin, kaufen da auch Sachen. Aber die haben dann eben auch eine Fleischtheke mit dem Fleisch von einem Biometzger hier um die Ecke, ja. Mhm. Im normalen Lebensmitteleinzelhandel, ja, und so weiter, ja. Das ist schon, also das macht schon Sinn irgendwie, finde ich.
Ja. Und wahrscheinlich kann man das sowieso alles mittlerweile mit elektronischer Warenwirtschaftskontrolle tralalala machen.
Ja.
Ich mach mal eine Flasche, ich mach mal die Flasche auf. Ich fange jetzt mal mit dem Prosecco
an. Ja, genau, fang mal mit Prosecco an.
Da kannst du jetzt direkt nochmal erklären, was Prosecco eigentlich ist und warum Prosecco nicht. Das ist ja immer so schön, wenn die Tussen meinen, sie würden sich was Gutes tun und Prosecco trinken und den Sekt stehen lassen. Aber erklär du mal.
Genau, ja, das kann man, kann ja auch nichts über einen Kamm scheren, wenn man so will.
Nicht?
Nee.
Willst du mir jetzt sagen, dass nicht alle Ausländer gleich sind?
Nee, das ist, ich weiß nicht. Das ist halt, man macht sich das irgendwie so einfach mittlerweile. Aber allein Sekt, ja, also allein der Begriff Sekt, der umfasst ja diverse mögliche Herstellungsmethoden. Mhm. Und im Prinzip ist das beim Prosecco genauso, ja. Also
wer sich früher, an letztes Jahr erinnert, der rechnet jetzt damit, dass ich mir wieder das halbe Wohnzimmer voll saue, weil das der Korken aus der Flasche fliegt und das hat geklappt. Alles gut.
Genau, genau, beim Prosecco hattest du ja auch ein normales Kellnermesser, weil das eben kein Sektkorken ist, sondern so ein ganz normaler. Mhm. Genau, also Prosecco ist in Deutschland ja schon immer sehr angesagt gewesen. im Gegensatz zunehmend eben gegenüber Sekt. Sekt war nicht mehr so angesagt. Hat sich dann wieder so ein bisschen geändert mit Rotkäppchen und so weiter, was irgendwie hier durch die Lebensmittel-Einzelhandelsläden und Discounter geschleust wird. Ja. All das gehört in Deutschland eben zu so diesem typischen Billigstandard, den wir hier so fahren. Ja. Mhm. Also wie viel eine Flasche Wein in Deutschland im Durchschnitt kostet, das haben wir ja schon häufiger gehabt. Das Schlimme ist halt, beim Schaumwein ist es genauso. Ja.
Also sag das ruhig nochmal in Zahlen, Redundanz schadet nicht. Ja.
Also bei Stillweinen haben wir ja irgendwie 2,85 Euro oder so, was der Deutsche im Durchschnitt für eine Flasche Wein ausgibt. Bei Schaumwein haben wir knapp 4 Euro.
Ja. Dafür kriegt man Schaumwein?
Der Witz ist ja, dass bei einem Schaumwein in Deutschland auch noch 1,02 Euro Sektsteuer mit dabei sind, ja. Wir haben ja hier immer noch eine Sektsteuer, die irgendwie irgendwie rund um den Ersten Weltkrieg sozusagen für Kanonen auf Sekt dann gesteuert wurde. Und das haben wir bis heute. Und wenn man von den 4 Euro eben 1,02 Euro Sektsteuer abzieht, dann landest du bei dem gleichen Flaschenpreis, den du eben auch für einen normalen Wein hast in Deutschland, ja. Und das ist eigentlich indiskutabel, ne? Und wenn du dann siehst, wie viel von diesen Sekten à la Rotkäppchen oder wie sie alle heißen, dann auch noch mit Angebotspreisen beworben werden.
Stimmt, es ist ständig, also irgendwo ein Schaumwein im Angebot, ne?
Genau, es ist ständig ein Schaumwein im Angebot und dann werden diese Weine für 1,80 Euro oder so angeboten, ja, oder 2,80 Euro, wenn du dann immer noch die 1,02 Euro Sektsteuer abziehst, ja, und eine Flaschenausstattung, Flasche mit Flaschenausstattung, dann muss da ja, irgendwo muss noch mal eine Marge sein, ja. Irgendjemand muss ja noch mal was dran verdienen. Dann landest du bei irgendwelchen Centbeträgen für so einen Schaumwein. Und bei Sekten zum Beispiel ist es halt so, dass der Großteil der Sekte mit Weinen eben aus Spanien und Italien gemacht wird. Ja, also so ein Rotkäppchen-Sekt, der kommt nicht aus Deutschland. Ne? Also der wird in Deutschland vielleicht hergestellt. Mhm. Aber der wird halt als Tankware mit großen Tanks irgendwie aus Spanien oder Frankreich oder Italien eben eingekauft. Ne? Ja.
Das heißt, du weißt auch nie, was für eine Traube drin ist.
Du weißt auch nie, was für eine Traube drin ist, genau. Also wenn ich das richtig im Kopf habe, dann haben wir in Deutschland 2,9 Millionen produzierte Hektoliter Sekt. Ja, 2,9 Millionen. Und 100.000 davon werden nach klassischer Schaumweingärung von deutschen Trauben in Deutschland abgefüllt. 100.000 Liter, Hektoliter, von 2,9 Millionen Hektoliter. Ja, das ist also ein verschwindend geringer Betrag oder ein verschwindend geringer Anteil. Ne?
Traditionelle Schaumweinherstellung bedeutet was?
Traditionelle Schaumweinherstellung bedeutet, dass du, früher hieß es Méthode Champenoise, heute heißt es Methode traditionell. Das ist die Methode der zweiten Gärung. Mhm. Also wir haben hier zwei verschiedene Versionen. Also die einfachste Methode ist eigentlich, die Grundlage ist überall gleich. Du lässt erstmal einen Grundwein eigentlich durchgären, ja?
Ja.
So bis der praktisch keinen Zucker mehr hat. In der billigen Variante hast du diesen Grundwein in einem großen Tank und pumpst von außen CO2 rein.
Ja.
Ne? Und das kann halt nicht entweichen und bleibt dann, integriert sich dann eben irgendwann in diesem Schaumwein. Und dann wird es abgefüllt auf Flaschen und dann hast du halt einen einfachen Prosecco oder einen einfachen Sekt. Sobald irgendwo Methode traditionell draufsteht, oder eben eine Qualitätsangabe drauf steht, wie eben Champagner oder Cremant oder Cava, dann ist das nicht mehr erlaubt. Dann muss dieser Wein nach der traditionellen Methode hergestellt worden sein. Du hast wieder einen Grundwein, füllst den in die Flasche, gibst dieser Flasche eine kleine Prise Hefe und Zucker zu und verschließt die Flasche und legst sie weg. Und Zucker und Hefe fangen wieder an zu arbeiten. Ja, die Hefe wandelt den Zucker um in Alkohol und als sozusagen als Abfallprodukt bleibt CO2. Bei dem normalen Stillwein geht das ja sozusagen aus dem Fass raus, weil das Fass immer eine Öffnung hat, um das CO2 entweichen zu lassen. In der Flasche ist das halt nicht möglich und es entsteht ein Schaumwein.
Jo.
So, und dann gibt's noch eine Variante, das ist die älteste Variante, das haben wir jetzt hier bei diesem Prosecco. Das ist sozusagen die Methode Rural oder Methode Artisanal, so heißt sie in Frankreich. Das ist die, dass du einen Wein angären lässt und den Wein samt der Hefe mitten in der Gärung abfüllst in Flaschen. Ja, also du rührst alles auf, ja, damit du eine relativ gleichmäßige Verbindung hast sozusagen von der Hefe in dem Wein. Und wenn ihr in die Flasche schaut, in diese Prosecco-Flasche, dann seht ihr, dass die trüb ist. Ja, und ihr könnt die sogar aufschütteln und dann hat man
das mach ich jetzt
sozusagen
nicht.
die ganze Hefe, die in der die man für so eine Schaumweinproduktion braucht, die ist halt hier in dieser Flasche noch drin.
Ja, das heißt also auch, dass da gärt auch nur der Zucker, der ohnehin im Wein ist und kein zusätzlicher.
Genau, so ist es. Also da kommt nichts mehr rein. Das ist die sozusagen die Methode, die älteste Methode, um Schaumwein herzustellen. Verorten kann man das in Limoux in Südfrankreich. Da ist 1531 das zum ersten Mal niedergeschrieben worden, dass man dort Schaumwein in dieser Form hergestellt hat. Ist also älter als jetzt beispielsweise in der Champagne.
Woher weiß der Winzer, dass ihm die Flasche nicht um die Ohren fliegt? Also woher weiß er, wann er abfüllen muss?
Das ist tatsächlich eben passiert. Also man geht davon aus, dass also ich muss etwas weiter ausholen.
Okay.
Es war lange Zeit gar nicht üblich, Weine in Flaschen zu füllen. Bis ins 17., 18. Jahrhundert war es in Frankreich sogar verboten, Flaschen sozusagen zu transportieren, weil eben viel zu viel davon zerscheppert ist. Ja, also man hat Wein eigentlich nur in Fässern transportiert. So. Zur Zeit Ludwig des 14. gab es einen französischen Marquis und Satiriker. Der hat's irgendwie, also der ging so am Hof Ludwig des 14. ein und aus. Der kam aus der Champagne und der hat sich irgendwie mit dem König verscherzt und musste dann nach London ins Exil. So geht die Story. Und er hat halt Wein aus der Champagne mit nach London genommen und eben, wie man das halt gemacht hat, in Fässern. Nun war der Winter sehr kalt gewesen. Der Wein hatte aufgehört zu gären, ja, weil wenn es irgendwann zu kalt ist, gärt die Hefe nicht weiter. So, der hat die Weine also mitgenommen nach London und da hat er die dann auf Flaschen gefüllt und dann hat er die Weine mit zu Partys genommen und die haben irgendwann wieder angefangen zu gären und plötzlich hattest du einen schäumenden Wein. Und alle fanden das total super, ja, wollten noch mehr von dem Zeug haben. Und das kam dann auch irgendwann in Paris eben an, am Hof an und alle wollten irgendwie Schaumwein haben. Und da haben die sozusagen in der Champagne dann angefangen, diese Methode irgendwie zu professionalisieren. Das hat dann nochmal ein paar Jahrzehnte gedauert. Und im Zuge dessen haben die auch erstmal Flaschen entwickeln müssen, die diesen Druck von 3,5 bis 6 Bar aushalten.
Ja.
Ja, und man geht davon aus, dass damals ca. 80% der Flaschen denen um die Ohren geflogen sind. Das heißt, es war eigentlich lebensgefährlich. Also die Champagnerproduktion war quasi lebensgefährlich und auch sehr teuer.
Weil die ganze Zeit Glasschrapnelle in der Gegend rumfliegen hattest.
Ja, genau, genau. Und ich denke, dass das Exklusive des Champagners nicht zuletzt daher rührt, dass die Produktion damals sehr aufwendig war und letztlich sehr teuer war.
Sehr also, viel haben Ausschuss.
Preisniederschlag, sehr viel Ausschuss. Und insofern war Champagner sozusagen von vornherein aus dieser Anfangszeit dann auch dem Adel vorbehalten, weil sich das sonst niemand leisten konnte. Und im Zuge dessen wurde dann auch irgendwann, also als man dann man musste sozusagen das mit den Flaschen neu erfinden, also überarbeiten. Dann musste man diese die Versiegelung der Flaschen sozusagen überarbeiten. Früher hat man Kordeln genommen, heute nimmt man eben diese Agraffen genannten Drahtgeflechte.
Agraffe, wieder was
Agraffe gelernt. Heißt sie, ja. Also früher hat man halt Kordeln genommen. Und manchmal findet man auf Prosecco oder so, findet man auch immer noch diese Kordeln. Mhm. Genau, dann musste man sozusagen diese überhaupt, dann hat man eben in der Champagne diese zweite Gärung entwickelt. Und das hat man nun wirklich in der Champagne gemacht. Also das, den Schaumwein gab es halt schon früher irgendwo. Aber also diese Methode Champenoise, so hat sie halt lange geheißen, die ist wirklich in der Champagne entwickelt worden, unter anderem mit von diesem Dom Perignon, einem Mönch, der damals eben gelebt hat und der ganz maßgeblich an ganz vielen dieser Entwicklungen beteiligt war.
Wo in der Champagne überall so Figürchen von dem rumstehen, ne?
Ja, genau, so ein dicker Mönch mit dickem Bäckchen, wie man sich den so vorstellt, und wo halt Moët Chandon bis heute eben diesen, sozusagen diese Prestige-Cuvée Dom Perignon hat, ne? Und der hat alles Mögliche gemacht. Der hat zum Beispiel dafür gesorgt, dass Pinot Noir und Pinot Meunier angebaut wird, also zwei Rebsorten, die es vorher in der Champagne soweit weitestgehend nicht gab, zumindest nicht im Raum also sozusagen in der zentralen Champagne. Dann hat der soweit ich weiß, hat er damals zum ersten Mal Blanc de Noir gemacht, also einen weißen Wein von roten Trauben gekeltert.
Hat er niedergeschrieben, warum er das gemacht hat, oder weiß man nur das?
Ach, er hat sich einfach damit beschäftigt. Der war sozusagen, das weiß ich gar nicht, ob er so Memoiren geschrieben hat, aber der hat das halt gerne getrunken, und der war sozusagen von der Abtei von Hautevilliers, die eben da mitten in der Champagne liegt, sozusagen dafür abgestellt, sich um die Weinproduktion zu kümmern. Und das hat er dann eben auch irgendwie zu 100% getan. Wie waren wir jetzt da hingekommen?
Ich habe nicht die leiseste Ahnung, aber was ich immer schon mal fragen wollte, ist, warum steht eigentlich auf jedem Prosecco Valdobbiadene? Dobbiadene?
Nee, steht nicht auf jedem Prosecco. Steht nur auf Qualitätsprosecco.
Genau. Ah.
Genau, kommen wir zurück zu Prosecco. Also irgendwann sind wir ja, hatten wir gesagt, okay, es gibt kein Land, oder es gab lange Zeit kein Land, das mehr Prosecco importiert hätte als Deutschland. Prosecco war irgendwie allgegenwärtig, vor allen Dingen eben in den Discountern, weil du für Prosecco irgendwie nichts bezahlt hast. Ne? Mhm. Das lag unter anderem daran.
Stimmt, Prosecco ist so ein Aldi-Getränk, ne? Ja.
Ja, es hat sich ein bisschen geändert. Es hat sich deswegen geändert, weil man irgendwann klar geworden ist, dass schon beim Aldi weit mehr Prosecco verkauft wurde, als im gesamten 20.000 Hektar von Prosecco überhaupt hergestellt wurden. Mhm. So, und das lag an unter anderem, denke ich, an einer Problematik, nämlich, dass der Name der Rebsorte und der Name des Anbaugebietes gleich war.
Ah.
Das heißt, es gab einen Bereich Prosecco und es gab eine Rebsorte Prosecco. Mhm. Und wenn du jetzt irgendwie nicht in diesem Prosecco-Bereich warst, aber Prosecco irgendwo anders im Trentino oder so angebaut hast, konntest du auch schön Prosecco draufschreiben. Da stand dann zwar hinten irgendwie DOC Trentino, aber das hat ja erstmal keinen interessiert, weil vorne stand schön Prosecco.
Versteht drauf. Ja auch niemand. Also das ist ja, wenn du jetzt nicht irgendwie dich ein bisschen damit beschäftigst oder wenigstens regelmäßig hier die Sendung hörst, weißt du ja gar nicht, was diese ganzen Sachen bedeuten, die da draufstehen. Ja.
Genau, aber Prosecco hast du direkt verstanden, ne? War klar, ja. Prosecco, das ist ein Perlwein aus Italien,
genau.
So aus Norditalien. So, Prosecco, diese DOC, also diese Appellation Prosecco, die gilt aber für Stillweine, für Perlweine und für Schaumweine.
Mhm.
Ja, also für ganz unterschiedliche Qualitäten sozusagen
von Wein. Das heißt, ich könnte auch einen Prosecco kriegen, der ein Stillwein ist?
Ja, genau.
Hast du sowas schon mal
getrunken? Genauso wie man auch ein Vigno Verde, ja. Genauso wie man auch ein Vigno Verde bekommen kann, zum Beispiel der rot ist. Ja, während wir hier eigentlich nur Vigno Verde trinken, der weiß ist, weil der rote praktisch nicht exportiert wird. Und weil man immer denkt, Vigno Verde, also sozusagen der grüne Wein, der heißt wahrscheinlich so, weil der so ein weißer Wein mit grünen Reflexen ist. Ne? Und
genau.
Das ist auch tatsächlich meistens der Fall. Hat aber damit eigentlich gar nichts zu tun.
Hätte ich jetzt gedacht.
Naja. Ja, nee, der heißt eigentlich Vigno Verde, weil der aus diesem grünen Gebiet von Portugal kommt, also aus diesem nördlichen Gebiet, wo es halt relativ viel Niederschlag gibt, viel Grün im Gegensatz zum Rest des Landes, und daher Vigno Verde. Und beim Prosecco ist es halt so, dass du zu diesem Namen Prosecco noch verschiedene Zusatzinformationen auf der Flasche haben kannst. Und eine ist zum Beispiel die, dass es innerhalb des Großbereiches DOC Prosecco noch einmal einen besseren Bereich gibt, nämlich die DOCG. Das ist sozusagen eine Qualitätsstufe höher. Mhm. Und die gibt es im sogenannten Conegliano Valdobbiadene. Und Conegliano und Valdobbiadene sind zwei kleine Regionen innerhalb des Prosecco. Also Val heißt Tal und das Valdobbiadene ist das Tal des Biadene. Mhm. Ne? Und Conegliano ist halt ein Ordner. Und das ist sozusagen der zentrale Bereich, so wie Chianti Classico. Ja? Sozusagen der klassische Bereich, der beste Bereich des Prosecco-Gebietes innerhalb Veneziens. Und dort wird eben ein Stillwein oder ein Perlwein oder ein Schaumwein hergestellt und dieser muss zu 85% aus der Sorte gemacht werden, die früher Prosecco hieß und die jetzt Glera heißt. Mhm. Die hat man also umbenannt. Man hat nicht das Gebiet umbenannt, sondern die Rebsorte. Ja, so dass jetzt ein Weinbauer.
Dann kann aber doch trotzdem im Trentino weiterhin Prosecco gemacht werden oder gibt es die Rebsorte namens Prosecco jetzt einfach gar nicht mehr?
Genau, die gibt's nicht mehr. Ah, ja. Die gibt's nicht mehr.
Und das kann man einfach so festlegen?
Das kann man so festlegen. Das hat sozusagen die Behörde in Italien so festgelegt. Und ich würde sagen, sie hat gut daran getan, weil die jetzt im Trentino immer noch ein Frisante herstellen können oder ein Spumante, aber da kann halt jetzt nicht mehr Prosecco draufstehen. Ah, ja. Und das hat tatsächlich auch den für das Prosecco-Gebiet einen unglaublichen Aufschwung gebracht, denn der ganze Schund, der im Discount verkauft worden ist, der ist tatsächlich zum großen Teil weggefallen. Und Prosecco hatte keinen guten Ruf außerhalb Italiens eigentlich, außer eben hier auf so Partys. Aber die wissen gar nicht mehr, wo sie als erstes ihren Prosecco loswerden wollen. Die Engländer stehen gerade total auf Prosecco, die Amerikaner stehen total auf Prosecco, die Kanadier und so weiter und so fort. Hat sehr viel damit zu tun, dass die tatsächlich dadurch, durch diese Neuordnung, das Qualitätsniveau deutlich heben konnten. Mhm. Ja. Und das gilt sowohl für den einfachen Prosecco, der meistens eben Perlwein ist. Das heißt, da wird der eben das CO2 sozusagen reingedrückt. Ja. Der ist auch deswegen, also der war eben auch deswegen für den Discount hier attraktiv, weil ein Perlwein mit einem bestimmten Druck nicht mehr unter die Schaumweinsteuer fällt. Ja, also wenn du jetzt irgendwie 2,5 Bar Druck oder so hast, ich meine, das wäre irgendwie die magische Grenze, dann musst du keine Schaumweinsteuer mehr bezahlen. Dann ist es einfach sozusagen irgendwas zwischen Still- und Schaumwein. Mhm. Das ist dann Perlwein und damit hat sich das erledigt. Der Schaumwein fängt, glaube ich, erst bei 3,5 Bar an und genau ab dann musst du in Deutschland eine Schaumweinsteuer
zahlen. Da weißt du, wo die Marge ist.
Ja. Genau. Ja. Genau. Und dann gibt's eine, sozusagen, die alte Form des Prosecco. Das ist der Prosecco Col Fondo. Das ist der Prosecco, der sozusagen auf der Hefe bleibt. Und das ist das, was wir hier haben. Also, das ist ein Prosecco, der nach der alten Form nach dieser Methode Rural oder Methode Artisanal hergestellt wird.
Also, halb gegoren in die Flasche.
Die moderne Form dieses Weins heißt heutzutage Petnat, also Petillon Naturel. Mhm. Ja, das ist sozusagen die Naturwein-Variante dieses Schaumweins, die im Moment sehr aktuell ist in dieser Naturweinszene einfach. Ja. Ja. Genau, und das haben wir hier in der Flasche und das ist sozusagen nochmal was anderes als, also das hier, was wir hier in der Flasche haben, hat relativ wenig mit einem üblichen Prosecco zu tun. Ne? Mhm. Das ist sozusagen ein etwas archaische, extrem reduzierte Form, einen Schaumwein zu machen. Ne? Also es gibt ja sehr wenig Eingriff. Ne? Das wird spontan vergoren. Ja. Es gärt eine gewisse Zeit lang, bis ein bestimmter Alkoholgrad erreicht ist. Dann wird das aufgerührt, kommt in die Flaschen, wird verschlossen und dann entwickelt er sich einfach weiter, wie er will. Ja, die Flaschenunterschiede sind auch viel größer als bei einem anderen Wein, weil letztlich ja nichts mehr kontrolliert wird. In einer Flasche wird etwas mehr Hefe sein als in der anderen. Die Hefen hören dann irgendwann auf zu arbeiten. Die haben dann einen bestimmten Anteil von Alkohol verarbeitet. Und meistens bleibt bei diesen Weinen oder häufig bleibt bei diesen Weinen dann auch noch ein gewisser Restzucker stehen, weil die halt eben nicht den ganzen Zucker zu Alkohol verarbeitet haben. Mhm. Bei dem hier ist es, glaube ich, nicht so.
Mhm. Schau, das haben wir. Rest ist 2 Gramm.
Ja.
Ich gucke gerade auf der Webseite.
Also, okay. 2 Gramm, ja, das ist nicht viel.
Ich finde, der perlt auch nicht so, wie man es von Prosecco gewohnt ist. Also Prosecco perlt eigentlich so extrem heftig, also so hektisch.
Genau, das ist halt... Ja, genau.
Wie so eine Bande kleiner Kinder. So.
Ja. Ja, so Kläffer sind das.
Kläffer,
so.
Genau. Kläffwein.
Genau. Und das ist halt eine total unelegante Form des Perlens, weil die halt reingepumpt wurde. Ne? Die ist halt von extern gekommen und die hat eigentlich mit dem Wein nichts zu tun. Die ist sozusagen nur zufälligerweise da vorhanden und fühlt sich da auch gar nicht wohl. Ja. Ne? Will wieder raus. Genau. Das ist hier jetzt halt anders.
Stimmt. Und vor allen Dingen, also ich hab den recht früh eingeschüttet und ein bisschen im Glas stehen lassen. Also er verliert die Perlage. Wahrscheinlich heißt es da auch Perlage, ne?
Ja.
Verliert die relativ schnell und ist dann aber immer noch ein schöner Stillwein.
Ja. Das und man hat trotzdem noch irgendwie ein bisschen was hat man trotzdem noch drin, ne? So eine Mikro-Perlage. So eine Ja, genau.
Der Chat fragt, ob du einen Tipp hast, wo man verschiedene Nutpad testen könnte.
Petnuts.
Spätznuts.
Wo man da hingeht. Tja, wer hat denn. Wo man da hingeht.
Ja.
Das ist ja, das ist wieder so ein Problem hier in Deutschland. Es gibt halt so wenige Bars, wo es irgendwie so ein größeres Angebot an solchen Weinen gibt.
Die dann vor allen Dingen auch offen sind. Das ist ja dann auch immer ein bisschen, du kannst keinen Schaumwein offen halten oder nur sehr begrenzt. Das heißt, du müsstest dann direkt irgendwie mit 6, 8 Freunden einfallen und 8 Flaschen auf den Tisch stellen, ne? Was man natürlich auch machen kann.
Ja, genau, sowas kann man auch machen. Muss man sich auch von verschiedenen Händlern zusammenkaufen. Also ich habe vorletzten Monat habe ich bei wineplaces.de, das ist eine Seite von Gerold Steiner, die ja viel im Weinbereich sponsoren auch, die leisten sich so eine eigene Seite, die zeichnen auch ebenso Weinplätze, Weinorte aus. Für die schreibe ich halt hier und da. Und da habe ich einen Artikel über Petnat geschrieben.
Ja.
Und da steht auch eine ganze Reihe von empfehlenswerten Petnat drin.
Ich sehe da gerade einen Artikel von dir über Glühwein.
Ja.
Glühwein, ja. Gibt's den auch in gut?
Ja, genau. Gibt's tatsächlich.
Super.
Das war irgendwie ein Artikel, da hat sich keiner herangetraut.
Ja.
Von den Weinprofis. Aber ich bin da ja nicht fies vor. Ne?
Ja.
Also ich habe mir jetzt auch nicht hier geschrien, aber ich habe tatsächlich ein paar Glühweine gefunden. Also jetzt in diesem Artikel 2 Stück, die ich richtig gut fand.
Ja,
und zwar den von der Lebenshilfe Bad Dürkheim. Die leisten sich ein eigenes Weingut eben mit, glaube 18 behinderten Menschen, die dort arbeiten.
Ja.
Das war der beste Glühwein, den ich bisher in meinem Leben getrunken habe. Und ich habe noch nicht viele getrunken. Aber
ich habe viel Glühwein getrunken. Da war nichts gut von. Also von daher.
Und der von Schloss Proschwitz, Prinz zu Lippe, Glühwein. Die machen auch einen eigenen. Ist auch, glaube ich, das einzige VDP-Weingut, das ich kenne, das sich traut, einen eigenen Glühwein zu machen. Und diese Weine zeichnen sich dadurch aus, dass sie viel weniger süß sind als der Rest, den man so kennt.
Mhm.
Und jetzt bei der Lebenshilfe zum Beispiel, die haben eine super schöne, also so einen Gewürzspiegel da drin, also sehr angenehm, sehr, sehr, sehr ausgeglichene Gewürze, also mit getrockneter Zitrone und Orange und so. Also es ist alles Bio und es schmeckt sehr gut. Und der Wein kostet irgendwie 3,90 die Flasche. Oh. Und sieht auch noch schön aus, hat ein sehr schönes Etikett. Und ist eben aus einem sozusagen sozial, nachhaltig, biologisch arbeitenden Betrieb. Also es ist irgendwie so ein ganzes Wohlfühlpaket. Also wer noch irgendwie Glühwein braucht, das ist definitiv meine Empfehlung. Das ist echt ein schöner Glühwein.
Ja, direkt mal die Shownotes genommen. Ja. Wie kann man jetzt da schon wieder hin? Petnat Glühwein, Petnat.
Also Petnat ist, es gibt jetzt wenig Händler, die irgendwie 5, 6 Petnats im Programm haben. Also der Alex Zülch hat den von Klaus Preisinger aus Österreich im Programm und 1, 2, 3 andere vielleicht. Der Holger Schwarz von Vinikultur in Berlin, der hat vielleicht 2, 3 im Programm. Und dann gibt's noch einen Anbieter hier in Deutschland. Ich glaube, den habe ich da drin auch verlinkt. Der hat, warte mal.
Aber man muss es sich zusammenknuppern.
Man muss es sich ein bisschen zusammenknubbern. Also der hat, dieser Händler hat eine Gruppe von burgenländischen Winzern im Programm. also Österreich. Da ist das auch sehr, sehr en vogue, sozusagen, diese Pet-Nut-Geschichte. Und die haben dann irgendwie 5 oder 6 verschiedene Pet-Nuts im Programm. Und das lohnt sich durchaus. Also das sind sehr, sehr coole Sachen. Also da hätte man dann zumindest bei einem Händler mal eine ganze Reihe von auch ganz unterschiedlichen. Also das Nette ist eigentlich, dass es sehr unterschiedliche Weine sind, die, und dadurch, dass die sozusagen so gewissermaßen spontan entstehen, eben auch ja einfach so unterschiedlich sind.
Ja.
Es gibt da eben keine, also es ist einfach nur eine Herstellungsmethode, die aus den unterschiedlichsten Rebsorten passieren kann. Mhm. Ja, also weil allein bei den Burgenländern hast du bestimmt 5 oder 6 verschiedene Rebsorten, ne? von Muscatella bis Blaufränkisch oder so. Ne? Ja, das geht. Ich guck noch mal gerade, ob ich es finde. Ansonsten genau. Und im Prinzip ist das jetzt hier, was wir jetzt hier haben, ist halt auch ein Pet-Nut. Gewissermaßen.
Jetzt habe ich natürlich, es gibt einen guten Grund, den Glühwein zu bestellen für mich. Dummerweise ist dieser Grund schon am Freitagabend. Das wird nicht schnell genug kommen, das Zeug. Ne? Naja, man kann nicht alles haben.
Nee, das stimmt. Also das ist jetzt sozusagen das ist kein eleganter Wein natürlich. Ne? Das ist kein eleganter Schaumwein. Das ist ein ganz bodenständiger Wein, den er aber einfach auch gut zu einer, also das ist ein Brotzeitwein, ja.
Brotzeitwein, so. Sehr schön, ja.
Ja.
Wobei 13,50 so. Dann auch schon wieder so eine Schmerzgrenze für Brotzeit ist, ne?
Ja. Das stimmt.
Also zumindest, also sagen, das klingt immer so, also zumindest für die meisten Menschen. Also ich hätte jetzt kein Problem mit 13,50 für einen Brotzeitwein auszugeben, aber ich glaube, die meisten Menschen, also wenn ich mir das nur angucke, was bei uns in der Kantine so gegessen wird und was da für Preise für genommen werden. Also die teuersten Gerichte kosten da vielleicht so mal 5,50 oder so. Und das isst dann aber auch kaum jemand. Ne? Die meisten nehmen dann doch Wurstgulasch mit Spiralnudeln für 2,80 oder sowas. Wo ich dann auch denke, kann man ja machen. Ja. Also man kann ja Wurstgulasch mit Spiralnudeln essen, aber dann sollte man halt wirklich auch einen 15-Euro-Wein dazu trinken können.
Ja. Das ist schon bitter.
Ja, entspann dich. Also klar, es ist bitter, aber das ist was ich noch nie verstanden habe. Also da verdient niemand wirklich schlecht. Und ich denke immer, mein Gott, man kann doch 5-6 Euro für ein ordentliches Mittagessen ausgeben. Aber gut.
Ja, aber das ist halt das Gleiche wie mit dem durchschnittlichen Weinpreis. Der Deutsche gibt halt wenig Geld für Essen und Getränke aus.
Ja,
lieber für einen Mercedes.
Ja, der gibt halt, zahlt halt 40 Euro für einen Liter Motoröl und kriegt die Krise, wenn er 10 Euro für einen Liter Salatöl zahlen soll.
Ja, oder krass. Irgendjemand brachte es mal auf den Punkt, der kauft sich gerne für 1000 Euro den besten Weber-Grill, ja, und haut dann irgendwie für 23 Cent das Schweinenackensteak vom Penny da drauf. Ne? Das ist schon krass, aber so ist das doch.
So ist das, ja. Ja, das ist,
das ist total absurd.
Ja. In der Tat. Apropos Grill. Genau. Ich muss mal wieder grillen. Ich kann ja auch im Winter grillen. Ich bin ja privilegiert. Apropos Grill. Ich hatte ja mal so eine Würstchenheizung, ne? Das ist so ein Würstchenheizung. 25 Euro Tischgrill. So ein Elektrogrill mit so einem Quarz,
Quarzspiral-Ding
sie da drunter. Das geht echt gut. Damit habe ich eins der besten Entrecotes gemacht, die ich bisher gemacht habe auf dem Grill. Wollte ich nur noch mal erwähnt haben. Also wer sich überlegt, sich mal so zum Spaß für zu Hause auf dem Balkon oder so, oder eben halt auch gerade für im Winter, mal einen Grill zuzulegen, so ein Elektrogrill oder sowas, die sind nicht die schlechtesten, die Teile. Die sind natürlich, mit meinem Gasgrill jetzt, da komme ich auf 300 Grad, wenn ich ihm Zeit genug gebe und habe einen Deckel drüber, was natürlich ein ganz anderer Schnack ist. Aber jeder, der sich das mal überlegt hat und von seinen Food-Freunden dafür ausgelacht worden ist, kauft euch ruhig mal so einen 25 oder 30 Euro Elektrogrill. Die funktionieren sehr gut, weil das Geile an diesen Dingern ist halt Strahlungshitze. Die macht's halt.
Ja, wir haben sowas auch hier tatsächlich und das auch irgendwie jahrelang immer genutzt. Ich habe dieses Jahr mir einen Gasgrill von Campinggas geholt, weil wir waren ja mit dem Kanu unterwegs und so. Und ich dachte, irgendwie so ein Ding brauchst du. Und das ist so ein dreiteiliger, also der hatte auch einen Deckel und dann ist es halt ein Grill und dann ist es ein, dann hat er halt so ein Gitter da drauf, dass er auch einen Topf draufstellen kannst. Und dann hat er noch mal so eine Teflonfläche, wo du dann auch ein Spiegelei draufhauen kannst.
Ja, ich sehe ihn gerade. Ja, genau.
Das ist ein cooles Teil.
Echt? Da habe ich auch schon mal mit geliebäugelt. Ist der nicht ein bisschen klein?
Nö.
Also was hat eine Barbecue und eine Teflonfläche? Okay. Ja, genau.
Barbecue-Fläche, also es gibt verschiedene von Campinggas. Ich weiß nicht, was. Hast du jetzt das Bild, wo sozusagen die Kartusche unten drunter geschraubt ist?
Genau.
Hm? Nee, ich habe der hat einen richtigen Deckel auch mit einem Griff vorne dran und an den Seiten auch. Und dann kannst du die Kartusche eben über eine Zufuhr, also über einen Schlauch.
Ah, jetzt sehe ich es. Okay, größer. Ja, jetzt habe ich einen anderen.
Ja.
Ah, ja, oh.
Ja? Ui.
Ja. Das ist ja mal richtig amtlich.
Das ist ein amtliches Teil. Und
nicht so teuer, der kostet 80 Euro. Also das ist ja mal cool. Genau. Und den kannst du halt wirklich mitnehmen, weil theoretisch könnte ich meinen Weber auch mitnehmen, ja. Aber das ist halt albern. Also das schleppst du sich halt doof und dämlich, weil der viel zu sperrig ist. Oh, das ist ja cool.
Das ist super. Also wir hatten den wirklich die 2 Wochen mit dem Kanu mit. Ich meine, klar, ne, das musst du halt immer durch die Gegend schleppen, der wiegt jetzt nichts.
5,6 Kilo.
Ist natürlich,
ich tue den jetzt mal auf meine Wunschliste. Vielleicht kommt ja jemand dran vorbei. Hint, an meiner Wunschliste, wo dieser Grill drauf. Vielleicht. Entschuldigung.
Ja. So viel dazu.
Ja, cool.
Kawa.
Das Problem bei den Campinggas-Dingern ist halt immer, oder überhaupt bei diesen Kartuschengrills, die Kartuschen, die sind halt absurd teuer eigentlich. Also das ist immer ein bisschen, aber gut, wenn der ist halt wirklich zum Mitnehmen. Das ist ein geiler Festivalgrill, ja, ey. Damit bist
das
du der
zum Mitnehmen Held. Und der verbraucht echt nicht so viel. Ne? Ja. Also das ist schon ganz gut. Also der ist nicht, also ich sag mal, die Funktion, Wasser im Kochtopf zu erhitzen da drauf, ist nicht ganz so optimal, weil der nicht so windgeschützt ist dafür. Der braucht relativ lange dann und dann verbraucht er halt auch mehr Gas. Mhm. Aber das eigentliche Grillen, dafür, also da kannst du den wochenlang anschmeißen. Also der verbraucht sehr wenig Gas.
Na, für Wasser im Kochtopf habe ich so einen Hobo-Grill. Ah, Mann, wie hieß denn? Scheiße, der steht in der Küche im Regal. Das würde ich jetzt nachgucken. Das ist halt so ein, also das Konzept, nachdem er funktioniert, ist halt dieser Hobo-Grill, mit der so einen Kamineffekt erzeugt.
Ja.
Und das ist zum Wasserkochen, ist das der totale Kracher. Ja. Also das Ding wird so brutal heiß und auch sehr schnell brutal heiß. Ja, herrlich.
Ja.
Also ein geiler Grill.
Das hatten da also.
Vor allem, wenn man sich überlegt, was dieser Weber zum Mitnehmen kostet, der ist fast doppelt so teuer.
Ja, das ist halt super teuer alles, genau. Ich hatte mir das auch angeschaut, aber ich habe dann auch gedacht, nee, lass mal, komm. Das geht auch, das Ding, und und der hat sich halt auch echt bewährt, ne? Und also hier auf dem Balkon, wenn ich irgendwie mal Burger brate oder ein Schnitzel, dann nehme ich immer das Ding.
Wo kommt da die Kartusche hin?
An so einen Schlauch.
Ach so, ah, okay.
Das ist ein Schlauch an der Seite. Mhm. Also wenn du den hast.
Das heißt, du könntest da theoretisch auch über einen Druckminderer eine Flasche anschließen?
Wahrscheinlich schon.
Ja, cool. Ja. Sehr cool. Ja, das ist mal ein praktisches Teil. Ja. Vor allen Dingen, wenn du einen kleinen Balkon hast, kannst du den halt auch super an die Seite stellen. Den kannst du halt wegräumen. Meiner steht halt da und ist groß. Und das ist schon der kleinste, den es gab. Ja. Ja. Na cool. Jetzt reden wir über Grill. Du sagtest das Wort Kawa. Warte mal.
Kawa, ja.
jetzt erinnere ich mich. Relatz,
genau. Relatz von Ricaredo.
Sag mal, jetzt habe ich hier eine 2/3-Flasche Prosecco. Ja. Achso, warum sieht der Korken eigentlich so komisch aus?
Von was?
Der Korken von der Prosecco-Flasche sieht komisch aus. Der ist halt so konisch.
Ach so, ja, der ist
nicht gerade.
Der ist konisch, ja, das ist halt kein typischer Sektkorken. Aber damit er sozusagen dem Druck standhält in der Flasche, da ist er jetzt nur mal ein Druck hinter, auch wenn es nicht so viel ist, ist der halt konisch.
Verstehe. So, dann mache ich jetzt mal das Graff, wie hieß das Körbchen?
Agraffe.
Agraffe. So, die Agraffe ist ab. Die Spannung steigt.
Ja.
Es kann also sein, dass ich mir jetzt wieder mal das Wohnzimmer voll saue. Wie öffnet man Champagnerflaschen richtig?
Ja, du tust den Daumen oben drauf, du hältst den Korken in der Hand und du drehst die Flasche.
Genau. Und seit ich das mache, geht mir fast nie der Korken flöten.
Nö.
wenn ich es genau andersrum mache, geht mir fast immer der Korken flöten. Das Zimmer ist übrigens...
Ja, du hast viel mehr...
Was? Das Zimmer ist übrigens trocken geblieben, ja. Ich bin begeistert.
Hörte sich auch so an.
Ja. Klang professionell.
Ja, das war ja auch irgendwie, das war ja auch ein Problem von dem Steinmetz-Cremant. Der war irgendwie, der Stefan sagte das, also der Stefan Steinmetz sagte, das kann halt, also wenn da irgendwas nicht absolut sauber justiert war, ja, im Verschluss, dann kann sowas passieren. Und anscheinend gab es eine Charge, wo es bei ein paar Flaschen passiert ist, ja. Ja. Ja, Cava und Recaredo. Wenn ich das richtig drauf habe, dann ist Recaredo irgendwie auch exklusiv bei Vanatorell. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass es vielleicht sogar mit Abstand im Moment das beste Cava-Haus in Spanien. Extrem penibler, aufwendiger Prozess der Cava-Herstellung, sozusagen vom Boden, von der Bodenbearbeitung bis nachher in die Flasche. Also das geht irgendwie durch. Ich sag das alles vorher, bevor ich eröffne, dass mein Cava leider, obwohl er irgendwie schon so einen speziellen Korken hat, der aus drei Teilen besteht, wo ich immer denken würde, der untere Teil ist zumindest sozusagen durchgeblasen und gereinigt und sollte eigentlich kein Trichloranisol mehr haben. Das ist nämlich dieses TCA, was diesen Kork-Effekt erzeugt, ja. Also eine Anisolverbindung, und ich habe leider Kork in meiner Flasche. Ich kann die leider nicht probieren. Das ist irgendwie stinkt und schmeckt nicht.
Beschreib mal, wie das riecht. Also beschreib mal, woran ich erkenne, dass ob er Kork hat oder nicht. Weil meiner riecht zumindest ungewöhnlich, aber das kann ja auch sein, dass er halt ungewöhnlich riecht.
Ich würde sagen, das ist so wie nasse Pappe. Also wenn du einen Pappkarton hast und der ist feucht.
Ja.
Ja. Und das ist hier sehr eindeutig der Fall.
Nasse Pappe. Ich bin nicht sicher, er riecht komisch, aber wir haben so oft Weine, die komisch riechen.
Und ähnlich schmeckt er auch. Also es ist hier bei mir ein ganz eindeutiger Korkschmecker. Und ich kenne den Wein auch, also ich weiß, wie der normalerweise schmeckt.
Wie schmeckt der denn, wenn er nach Kork schmeckt?
Also du hast auch dieses Gefühl von was Dumpfem, Muffigen im Geschmack.
Okay, dann habe ich einen Kork.
Ja. Hast du auch?
Ja. Interessant.
Okay, ja, kann ja sein. Dann haben wir beide Kork.
Naja, ist jetzt halt die Frage, ob nicht jeder, der den bestellten Kork hat, da sollten wir vielleicht dem Händler Bescheid sagen. Kann man irgendwo die Chargennummer sehen? Ja, kann man.
Ja, ich werde dem auf jeden Fall Bescheid sagen, klar.
Ich guck mal, was der Chat sagt. Was sagt der Chat? Warte mal. Heftig in der Nase. Meiner Kork nicht. Nach dem Öffnen war bei uns auch komisch, verflog aber nach ein paar Minuten.
Also das kann schon mal sein. Ich habe den schon vor anderthalb Stunden
aufgemacht. Okay, ich habe ihn gerade erst aufgemacht, dann warte ich nochmal ab. Also das wäre ja schade. Frage aus dem Chat, was macht man dann mit der Flasche, wenn er korkt?
Im Zweifelsfall an den Händler zurückgeben, weil besser wird's nicht mehr.
Ja.
Ja, also es gibt die Methode, aber die ist, finde ich, halt völlig absurd, irgendwie in diese Flasche eine Frischhaltefolie reinzuschopfen. Diese Frischhaltefolie nimmt tatsächlich diesen Trichloranisol auf.
Ja.
Aber ich meine, willst du irgendwie wie einen Wein trinken, wo stundenlang eine Frischhaltefolie drin war?
Also ach, drin rumgeschwommen ist mal.
Oh ja, nee, ja, genau, genau. Ja, genau. Ja, also es funktioniert tatsächlich irgendwie, aber der Wein schmeckt natürlich dann trotzdem nicht wirklich so, wie er schmecken sollte. Ja, das ist schade. Also bei mir ist jetzt schade. Ansonsten kann ich halt nur sagen, dass das... Also man hat hier jetzt, der Wein kostet jetzt 20 Euro.
Oi.
Und man hat dafür einen...
Und man muss sagen, die meisten Online-Händler, zumindest ist es meine Erfahrung, also ich habe jetzt noch nicht so viel Korker gehabt, Verzeihung, Korkschmecker, wenn du denen das sagst, schicken die dir einfach eine neue Flasche.
Ja.
Also was ich schon mal irre finde, dass sie so überhaupt so viel Vertrauen haben. Weil theoretisch könnte natürlich jeder Kreti und Pleti hingehen und eine 50-Euro-Flasche aufmachen, wegsaufen und sagen, ja, Kork.
Ja. Naja. Genau. Ja. Also es ist eine Gran Reserva, die ich da ausgesucht habe, die 45 Monate auf der Hefe lag. Also das ist irgendwie schon das Niveau von gutem Jahrgangschampagner. Ne? Mhm. Das ist, man muss immer bedenken, der liegt 45 Monate im Keller.
Fast vier Jahre.
Bringt kein Geld. Ja, und bringt kein Geld. Ja, das ist halt das Ganze, das Teure an hochwertigem Schaumwein ist einfach die Zeit, die die Weine im Keller liegen
bleiben. Ist ja genauso, wenn du heute einen 5 Jahre alten Wein im Laden kaufen willst, ist der halt auch teurer, als er frisch war.
Ja. Ja. Genau. Genau, also Cava ist sozusagen das, wenn man so will, das spanische Pendant eben zur Champagne. Gibt's irgendwie seit Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts. Es gibt Cava aus verschiedenen Ecken von Spanien, aber die, ich sag mal, 99% kommen etwa aus der Region Penedès, die liegt bei Barcelona.
Mhm.
Und Recaredo liegt eben in San Saduni da Noia. Das ist im Prinzip so der Hauptort dort. Und der ist halt auch nur unweit von Barcelona entfernt.
Mhm.
Und im Prinzip, also früher hieß Cava Champagne. Also sozusagen das.
Als würdest du in Deutschland Shampoos draufdrucken, ne?
Ja, so, genau. Als würdest du in Deutschland Shampoos draufdrucken. Und der als dann eben der EU-Beitritt kam, mussten die das alles ändern, ne? Weil es dann eben Richtlinien gab und die Champenois, also die Champagnermacher, die sind extrem dahinterher, dass der Begriff Champagner nicht für irgendwas anderes benutzt wird, ne? Also früher hieß eben diese Champagner-Methode, hieß eben auch früher Methode Champenois. Und eben nicht Methode traditionell, aber die wollen einfach definitiv verhindern, dass irgendwo auf irgendeiner anderen Flasche Schaumwein dieser Welt irgendwas mit Champagner draufsteht.
Ja, klar.
Also so hat zum Beispiel der Jörg Geiger, der in Deutschland mit Birnenschaumweinen bekannt geworden ist, der macht einen Birnenschaumwein von der Champagner-Bartbirne. Ne?
Sowas habe ich, glaube ich, neulich getrunken.
Ah ja.
Habe ich sowas wieder getrunken? Ich habe zuletzt wieder total seltsame Weine getrunken, auch aus irgendwelchen Beeren und so. Irgendwas, da gibt's so ein.
Ja, du warst in Lobelat.
Ich war genau.
Ja, dann ist klar, ja.
Ja, wir hatten, das Sparschwein war voll, dann sind wir das verfressen und versaufen gegangen, ja. Und es war wieder toll. Also, ich kann es jedem nur empfehlen, legt euch ein Sparschwein an, werft da so lange Geld rein, bis ihr genug habt, um mal im Nobelhart und schmutzig essen zu gehen, und geht dann im Nobelhart und schmutzig essen und nehmt die Weinbegleitung und fragt auch den Sommelier, ob er noch irgendwas Geiles anderes hat, wenn ihr aufgegessen habt und da noch sitzt. Da hat sich hinterher wieder, es ist unendlich viel Geld und ich schäme mich jedes Mal dafür. Aber das ist echt.
Ja, das finde ich ja, das weißt du, aber das ist eben auch so deutsch. Ne?
Ja, aber Mann, Alter, weißt du, wie viel Geld das ist.
Ja, aber
ja, ich weiß, es ist ein absolutes Erlebnis. Klar, das ist halt wie in Urlaub.
Die Frage ist doch immer eine Prioritätenfrage, ne? Ja. Finde ich. Also irgendwie, wenn du das eine machst, also ich muss dafür ja noch viel länger sparen als du, um sowas machen zu können. Aber dann müssen halt andere Sachen dafür auf der Strecke bleiben. Ich finde, das ist einfach nur eine Prioritätenfrage. Schämen sollte man sich dafür definitiv nicht, weil also ich meine, da arbeiten auch 12 Leute oder so.
Ja, das stimmt.
Die alle sozusagen ihr Auskommen dadurch haben, dass so Leute wie du oder ich da auch mal hingehen und da essen.
Ja. Ne?
Und die machen da eine sehr, sehr gute Arbeit, die entsprechend honoriert wird. Und man muss ganz klar sagen, das ist so teuer. Ne? Das ist nicht deswegen so teuer, weil Billy Wagner beim Nobelhart und schmutzig oder, keine Ahnung, hier ein Kevin Fehling, der hier eine 3-Sterne-Küche in Hamburg hat, weil die irgendwie so teure Autos fahren wollen.
Ne? Nee, also ich glaube nicht, dass die so da reich teuer werden mit. Nee, ja.
Genau. Das ist, also das, die können schon froh sein, wenn sich der Laden rechnet.
Darum trinke ich in solchen Läden auch immer gerne zu viel Wein, weil ich genau weiß, dass sie daran verdienen, an dem Essen verdienen die im Zweifelsfall noch nicht mal. Also in der Pizzeria, ich weiß, aber in der Pizzeria, in der ich früher mal gearbeitet habe, Carlo, war es halt so, dass wir wenn die Leute Fleisch gegessen haben, war das für lau. Also der hat an Fleischgerichten nichts verdient.
Ja.
So, und hat im Grunde hat er das über Pizza und den anderen Kram querfinanziert.
Ja, eben. Also, Das ist schon brutal. Und das So-Sein zum Beispiel, was wir schon mal als Thema hatten, weil du da warst, der kann sich das erstmal auch nur leisten, weil dieses So-Sein eben zu einer Gruppe gehört, also beziehungsweise zu einem in Nürnberg bekannten, hochwertigen Caterer, der damit halt das Geld verdient, ne? Und das So-Sein erstmal querfinanziert. Ja, ne?
Genau.
Und es ist ja auch kein Wunder, dass viele der Sterne-Lokale auch sozusagen in irgendwelchen Hotels sind, ja. Nee, ich finde, man sollte sich dafür nicht schämen. Im Gegenteil, man sollte das offensiv vertreten und sagen, so wie du das ja auch am Anfang gesagt hast, nehmt euch einen Sparstrumpf, tut da Geld rein und dann verfresst er das und versauft das in solchen Läden.
Und wenn es nur alle 2 Jahre mal ist oder so.
Ja,
also ich kann nur sagen, also das Menü, der hat das Menü teurer gemacht, das kostet mittlerweile, ich weiß gar nicht mehr was, ich glaube 89 Euro, also 90 Euro fürs Essen, Wasser gibt's gratis. Weinbegleitung finde ich tatsächlich etwas problematisch, ist nach Verbrauch. Ich finde es immer ganz gut, wenn man sagt, okay, Essen kostet 90 Euro, Weinbegleitung kostet auch 90 Euro oder 50 oder was auch immer, dass du einfach weißt, okay, ich komme da mit einer definierten Summe Geld rein und wieder raus. Wenn du sagst, stimmt, Weinbegleitung nach Verbrauch und dann so jemand bist wie ich, der gerne trinkt und viel trinkt und schnell trinkt und auch gerne unterschiedliche Sachen trinkt, passiert es dir dann halt wirklich schnell, dass du 250 Euro an so einem Abend lässt. Ja. Hatten wir? Nee, so weit waren wir nicht diesmal. Aber das ist, kann man ja ruhig mal sagen, also pro Nase 200 würde ich einfach mal Sparschwein voll machen und dann dahin gehen. Und ich finde nach wie vor, das ist vom Erinnerungswert her, den das Ganze mir mitgibt, ist das so, als hätte ich einen kurzen Urlaub gemacht. Als wäre ich irgendwie, keine Ahnung,
ja, das,
3 Tage an die Ostsee auch, gefahren oder irgendwie sowas. Ich erzähle da immer davon, ich erinnere mich immer wieder gerne daran. Das ist schon so ein echter kleiner Flash, den man da mitnimmt. Und so gesehen, finde ich, ist es das dann auch wieder wert, weil sehr viele Leute geben genauso viel Geld für irgendwas aus, woran sie vielleicht gar nicht so großartig Erinnerungen dann hinterher haben.
Ja.
Trotzdem, es ist mir immer, denke ich so, also ich denke echt oft so, ui. Ich ist auch wirklich, wenn ich da rausgehe, dann, also ich kenn so Share the Meal.
Ja, hattest du mal von erzählt.
Das ist so ein Spendendings vom World Food Program. Da kannst du über eine App total komfortabel, kannst du Essensrationen spenden. Die setzen sich halt so Ziele, die sagen ja hier, diese Region in Mali, wir wollen, dass alle Kinder in dieser Region in Mali oder alle Menschen in dieser Region, weiß ich jetzt gar nicht, für ein Jahr lang jeden Tag eine warme Mahlzeit kriegen oder sowas oder jeden Tag was zu essen haben. Und du kannst über diese App spenden und zwar für einen Tag, eine Woche, einen Monat, ein Jahr. Und das ist nicht so teuer. Ein Tag kostet 40 Cent. Ja? Und immer wenn ich irgendwo essen gehe, also so Frittenbude, spende ich einen Tag und skaliere das dann sozusagen. Und wenn ich dann aus dem Nobel hart und schmutzig komme, dann haue ich da aber auch mal noch ein Jahr hinterher. Also ein Jahr Share the Meal hinterher.
Okay.
Was auch viel Geld ist, aber womit ich mich dann so vor mir selber auch, das ist natürlich ein Ablasshandel, ne? Braucht man sich gar nicht zu vertun.
Ja.
Aber das nehme ich dann nochmal mit, weil ich denke mir dann auch oft so, ey, wie viele Leute hätten davon satt werden können, die echten Hunger haben? Das ist immer das, was ich da so ein bisschen schwierig finde bei
Ja, ist ja gut, dass du noch dran denkst.
Ja, immerhin.
Ja.
Ich habe neulich auch sämtliche Flugreisen des Jahres bei Atmosphäre mich freigekauft.
Ja, genau. Genau, so Sachen. Das mache ich auch. Wobei ich, glaube ich, dieses Jahr tatsächlich auch noch gar nicht. Doch, ich bin einmal geflogen. Genau. Ja.
So,
Cover, genau. Cover
oder ist, waren wir durch mit Cover?
Nee, du hast ja noch gar nicht, also ich war noch nicht ganz durch mit Recaredo, also
genau.
Also Cava wird im Prinzip erstmal genauso gemacht wie Champagner, also zweite Gärung sozusagen in der Flasche, dann eben weggelegt, wobei ein Cava eben nur 9 Monate sozusagen auf der Hefe liegen muss, ähnlich wie ein Cremant. Ja. Cremant muss auch 9 Monate, während ein Champagner mindestens 12 Monate liegen muss. Ansonsten ist das Gebiet sozusagen so groß wie die Champagne. Es ist Kalkböden und so weiter. Nicht so wichtig. Interessanter ist, dass sozusagen was bei Recaredo passiert, denn die leisten sich beispielsweise etwas, was kaum noch jemand tut. Die verschließen alle Flaschen schon im Keller, also wenn die sozusagen auf der Hefe liegen, auf den Latten liegen, die Jahre, dann verschließen die mit Korken. Weil sie sagen, das gibt einfach nachher eine bessere und feinere Qualität, weil ein Korken im Gegensatz zum Kronkorken, womit normalerweise eben Champagner oder überhaupt Schaumweine verschlossen werden.
Stimmt, die sind immer
Die haben halt einen Luftaustausch, ne? Immer noch einen, wenn er auch Mikro ist, aber es gibt halt, der Korken lässt halt Luft durch. Und sie sagen halt, dass das sozusagen einen so positiven Effekt hat, dass sie darauf nicht verzichten wollen, auch wenn es viel teurer ist, ne, in der Produktion, als jetzt irgendwie halt so diese Flaschen eben mit einem Kronkorken zu verschließen. Ne? Und was sie dann auch machen, ist, dass sie, wenn der Wein degorgiert wird, also degorgieren heißt, also wir sind ja irgendwann stehen geblieben, dass der Wein sozusagen eben diese Dosage an Hefe und Zucker bekommt, dann wandelt die Hefe den Zucker nochmal in Alkohol um und die Flaschen bleiben liegen im Keller. Mhm. Man kann in gewissem Maße sagen, je länger die liegen bleiben, umso feiner wird das Mousseux, also die Perlage, die Perlchen. Ja? Mhm. Also das hat sozusagen die Auswirkung. Der bleibt halt lange, also die Hefe bleibt ja in der Flasche, auch das hat Auswirkungen auf den Wein. Und irgendwann, wenn der Kellermeister dann sagt, wir holen die Charge jetzt raus, dann sind die früher diese Flaschen in Rüttelpulte gesteckt worden.
Mhm.
Diese Rüttelpulte fangen sozusagen so an, dass du die Flasche mehr oder weniger waagerecht da drin hast und im Laufe von Wochen dreht ein Rüttler die Flaschen so hoch, dass der Rest an Hefe runterrutscht, sozusagen unter den Korken. Ne?
Mhm.
Also, dass sozusagen keine Hefe mehr in der Flasche bleibt, sondern alles, also nicht in der Flasche rumwirbelt, sondern alles sozusagen unterhalb des Korkens ist. Und dann wird degorgiert. Das heißt, normalerweise ist es so, dass der Flaschenhals kurz vereist wird. Dann wird aus dieser Hefe sozusagen ein Pfropfen. Dann wird die Flasche geöffnet und der Pfropfen fliegt raus, weil in der Flasche eher Druck ist. Ne?
Mhm.
Und jetzt höre ich dich gerade nicht mehr. Das liegt wahrscheinlich
ich sag ja auch gerade nichts.
Grabe gekommen bin.
Bitte? Ich sag ja auch gerade nichts, sagte ich.
Nee, aber ich bin ans Kabel gekommen. So. Habe ich nur noch ganz entfernt gehört. Genau, und das passiert normalerweise, passiert das eben sozusagen mechanisch. Also die Flaschen werden vereist und dann macht's plöpp, dieser Pfropfen fliegt raus und dann ist die Flasche bereit, diese endgültige Dosage zu bekommen, also sozusagen diese Süße, die der Wein nachher haben soll. Ne?
Mhm.
Bei Recaredo ist es anders, die vereisen die Flaschen nicht, sondern die und die machen es auch nicht mechanisch, sondern die machen es von Hand. Das heißt, die ganze Produktion, warte, ich muss hier nochmal irgendwie an diesem Kabel, irgendwie ist mein
Kopf. Einmal mit Profis.
Ja.
Naja, jetzt wollte ich gerade sagen, ich schenke mir noch einen ein, aber der hat ja Kork, aber dann nehme ich halt Proseccio. Was soll's denn?
Also du hast auch Kork, ja?
Ich jetzt einfach mal. Ja, der schmeckt nicht so, wie ich denke, dass eine Cava schmecken sollte.
Guter Cava schmecken sollte, ja. Okay. Genau. Und die machen es von Hand, so wie wir das in der Champagne gesehen haben, die anderen jetzt nicht, aber wir beiden, nämlich bei Emmanuel Lassaigne, der ja auch die Flaschen von Hand degorgiert. Mhm. Ja? Also der macht die Flaschen tatsächlich von Hand auf, da fliegt dann der Pfropfen raus. Und beim Lassaigne ist es genauso wie hier bei Recaredo. Da wird dann die Flasche nur mit einem kleinen bisschen von diesem gleichen Schaumwein wieder aufgefüllt und verschlossen, weil nämlich beide durch die Bank alle Weine Brötner Tür machen. Also sprich, da kommt keine Süße mehr rein in die Weine.
Mhm. Ne?
Die Standardsüße bei einem Champagner ist heutzutage so zwischen 6 und 12 Gramm auf einen Liter. Das ist dann Brüt. Und die hier machen halt Brütner Tür, ne? Da ist nichts mehr drin. Jo. Also es ist ein sehr, sehr tatsächlich bei Recaredo noch ein sehr, sehr handwerklicher Prozess. Und wenn man dann bedenkt, dass sozusagen die Flasche irgendwie 20 Euro kostet und die 45 Monate im Keller gelagert ist, das ist schon.
Da haben die einen günstigen Quadratmeterpreis für den Keller bezahlt, ja.
Ja, ja, ja. Und das ist sozusagen der Einstiegswein von denen quasi, ja. Das ist schon, also das ist schon toll, was die da machen. Also
ich muss auch sagen, wenn ich mich so an die Schaumweine zurückerinnere, die ich so getrunken habe, waren die Covers immer irgendwie die beeindruckendsten. Kann das sein? Kann das sein, dass die irgendwas anders, irgendwas?
Ja, es ist, also es ist ein anderes Produkt als ein Champagner auf jeden Fall. Es hat halt hat sehr viel mit sozusagen mit dem Klima und mit dem Boden zu tun, der anders ist als in der Champagne. Es sind aber auch andere Rebsorten. Also bei Recaredo findest du, glaube ich, nur die klassischen spanischen Rebsorten. Also in dem Fall jetzt ist es Xarello und Macabeo,
ja.
Die dort eben vorkommen. Man darf auch mittlerweile Chardonnay zum Beispiel benutzen, für den Roten auch Pinot Noir. Aber das machen die eben nicht. Die sagen halt, wir machen einen sehr sozusagen ein herkunftsbetontes Produkt. Mhm. So klar wie möglich, und dazu gehört halt, dass wir auch nur die Rebsorten nutzen, die wir hier in der Region haben. Mhm. Ich finde Cava tendenziell einfach so ein bisschen straighter als Champagner.
Ja.
Ja? Also die haben seltener so dieses, das, was wir gleich bei Di Sosa sozusagen in Reinform haben werden, dieses weinigere, dieses hefebetontere,
ja.
Dieses vielleicht auch manchmal weichere, das hat ein Cava eigentlich selten. Also ein Cava ist ein Wein, der in Barcelona oder überhaupt in Spanien eigentlich zu Tapas getrunken wird.
Mhm.
Ja. Und das ist irgendwie eine Küche, die ist auch straight. Ja. Die ist nicht so, wie soll ich sagen, die ist nicht cremig, ja?
Ja.
Das ist irgendwie eine straighte Küche, die eben aus wenigen Komponenten besteht und irgendwie sehr unverfälscht, einfach sehr, sehr hochwertige Komponenten zusammenbringen soll, wenn es gut gemacht ist. Und der Cava unterstützt es eigentlich, ja. Und das ist ein, ja.
Heißt das, dass wir jetzt den Di Sosa aufmachen?
Ja, können wir machen, ja.
Oh, nicht schütteln.
Genau, würde ich sagen.
Ich wollte ihn gerade aus dem Karton rausschütteln, in dem ich ihn hier gelagert habe. So.
Ja.
Was ist denn hier der Schubsi? Oh, ey, das mit diesen Kapseln, das ist doch auch irgendwie alles, das ist doch Masturbation, oder? Ich meine, Kapseln drauf. Können die nicht einfach den Korken offen lassen? Ich finde, die ganzen Weinhersteller, die sollen mal aufhören, diese Kapseln immer oben drauf zu machen. Die kriegt man nämlich immer nicht ab.
Ach so.
Der Chat diskutiert gerade darüber, was die Lieblingsflasche des Jahres, also die Lieblings-Vrindt-Weinflaschenflasche des Jahres war.
Okay.
Auch interessant.
Huch.
Mhm. Wäre natürlich auch was mit vielen Usern noch wesentlich spannender würde. Aber ich müsste auch überlegen, was hatten wir denn?
Ja, da müsste ich jetzt auch mal nachgucken, was wir so alles
haben. Der Bussacco war natürlich außergewöhnlich, aber ich finde, der spielt so ein bisschen außer Konkurrenz, weil
ja
klar ist der geil, der kostet auch 50 Euro. Weißt du, so ist irgendwie.
Ja.
Aber was hat mich denn am stärksten beeindruckt dieses Jahr?
Ich guck mal, das Jahr ist auch so wahnsinnig schnell vorbeigegangen. Ja. Wir haben im Januar haben wir von Bäder, glaube ich, eben diese drei Bäderweine gehabt, auch mit so einem Method Artisanal.
Ach, da war der Sekt dabei, da war ein sehr, sehr guter Sekt dabei.
Genau,
das war eben auch... Der war super, ja. Davon habe ich mir noch einen Karton bestellt gehabt,
ja.
Dann hinterher. Und jetzt kommt wieder ein typischer Holgi, ja, den ich dann beim Aufräumen wiedergefunden habe. Also ich habe irgendwie hier dieses, ich habe eine 2,5-Zimmer-Wohnung, in der ich keine Gäste empfangen kann, weil ich ein Messi bin. Und dieses halbe Zimmer, was ich da habe, das ist so, ich benutze das halt als Abstellkammer sozusagen.
Mm.
Das ist nicht sonderlich groß. Und ich habe da jetzt, ich wohne hier seit 7 Jahren, ich habe es nach 7 Jahren endlich mal geschafft, Regale in diesen Raum einzubauen. Als ich die Regale da reinbauen wollte, musste ich halt erstmal alles, was da so drin rumlag, rausräumen. Und ich wusste, ich habe hier Weinkartons drin stehen, aber ich wusste nicht mehr, was das im Einzelnen ist und so. Und dachte dann, was ist das denn, der ist ja noch zu. Also ein komplett zugeklebter Karton. Hab den aufgemacht und hab da 6 Flaschen von diesem Bädersekt drin gefunden. Und der ist toll. muss man echt mal sagen. Jetzt habe ich 4 Flaschen Bädersekt.
Ja. Fump. Hast du jetzt gerade aufgemacht? Jo. Ja.
Und es hat geklappt.
Ja. Ja.
Achtung, Atmo.
Ja.
Alleine der Name des Sousa ist schon, ui, riecht der.
Ist portugiesisch. Ja, also ich habe den ausgewählt, aber Moment, also
ja.
Wir verfransen uns.
Entschuldigung,
also ich würde sagen, nö, macht ja nichts. Ich glaube, mein persönliches Highlight war, glaube ich, die Neuseeland-Sendung mit dem Quartz Reef
Oh ja.
Schaumwein. Mhm. Vor allen Dingen aber, also der Atarangi Chardonnay war toll, aber mein Wein dieses Jahres jetzt von der Vrindt-Sendung war eigentlich der Syrah von Manowar. Das finde ich schon sehr, sehr stark.
Also das Neuseeland-Zeug war tatsächlich gut, ja, stimmt. Ja,
das war wirklich gut. Die Sendung danach mit den Bertram-Weinen, also Julia Bertram, fand ich auch sehr schön. Dann die Matassa-Weine, die wir irgendwie aus dem Roussillon hatten.
Ja gut, Matassa ist halt... Ne?
Matassa ist halt Matassa.
Genau, das ist halt damit, das ist halt so, ist halt, ja, als würdest du mir Kartoffeln mit Quark hinstellen. Ist halt geil.
Ja, genau. Aber der Bellerophon von Manowar, dieser Syrah, das finde ich schon super klasse.
Der war echt super.
Das war, glaube ich, mein Wein des Jahres.
Da habe ich auch lange überlegt, ob ich mir davon noch einen Karton kommen lasse, weiß ich noch.
Mhm. Ja, hab ich kann dann, ich verstehen.
Habe ich nicht gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Ich glaube, der war auch nicht billig, ne?
Nö, der war auch nicht so billig. Das stimmt. Es war auch eine hochpreisigere Sendung, aber die haben irgendwie ja nach der Sendung den Laden sozusagen von den drei Weinen leer gekauft, sodass die dann nachher noch ein zweites Vrindt-Paket mit anderen Flaschen der gleichen Weingüter angeboten haben. Ja, das war echt witzig. Also der Quartz Reef, der Methode traditionell, war dann halt ausverkauft und die mussten dann eben den Rosé einbauen, der auch sehr gut ist. Und so halt.
Das ist schon zeugt witzig, entweder, ne, von schlechter Lagerhaltung oder davon, dass wir echt Impact haben.
Also ich weiß ja von Petri, das war ja die Petri-Überraschung, das war der November-Beitrag letztes Jahr.
Ja.
Ne? Ich glaube, der hat insgesamt, ist der 100 Pakete losgeworden.
Krass.
Ja.
Das ist krass.
Das ist schon schön. Also da, vor allen Dingen für so ein Weingut finde ich das total, ja, super. Aber auch für die Neuseeländer, weil die Neuseeland-Weinboutique, das ist natürlich irgendwie, da musst du dich auch zur Decke strecken. Ne? Das ist nicht schnell verkauft, das Zeug hier in Deutschland, weil es eben hochpreisig ist. Das, ne,
stimmt. Ich sehe gerade, der Manowar kostet 40 Euro die Flasche. Ja, genau.
Naja, genau. Das ist halt hochpreisig, wobei eben ein guter Nordrhone-Syrah das Geld auch locker kostet. Aber Neuseeland ist halt natürlich nicht ganz einfach zu verkaufen und die beiden sind sehr umtriebig, um das zu ändern. Und das finde ich einfach schön, wenn das dann auch läuft. Also können wir auch gerne nochmal machen. Also eine Neuseeland-Sendung können wir gerne nochmal machen.
Jederzeit.
Ja. Genau.
Vor allen Dingen, wenn wir in der Lage sind, dem den Laden auszuverkaufen, dann wird er uns das ja auch schenken, dann das Zeug. Das ist ein guter Deal irgendwie. Also
das stimmt.
Wobei, ich glaube, haben wir dieses Jahr überhaupt, ich glaube, wir haben dieses Jahr fast gar nichts bezahlen müssen für die Flaschen, die wir trinken, ne?
Nee, ich habe aber allerdings auch diesmal dazu gesagt, also wie es normalerweise läuft, wenn ich mit den Leuten auch gesprochen habe. Ja. Und ich finde, wenn wir, also wir haben ja jetzt auch, wir bringen ja einfach auch Leute, die sich für die Weine interessieren. Und das ist ja für die Händler und Winzer auch gut. Ja.
Ich sag gar nichts. Und, also ich finde es nur, pardon, ich fand nur gerade, so zum Jahresende könnte man ja nochmal die Transparenzoffensive machen und auch ruhig der Hörerschaft das nochmal ausdrücklich sagen. Eigentlich würden wir für die Weine bezahlen. Das haben wir auch lange gemacht.
Also ja, wir haben hier und da immer wieder, aber auch nicht durchgängig.
Nicht durchgängig, halt, aber wir haben halt immer wieder bezahlt. Vor allen Dingen bei den Händlern haben wir eigentlich, also die ersten, was weiß ich, Jahre,
da wussten,
ich weiß nicht, wie lange, genau, wir das schon machen, haben wir für die Weine bezahlt auch. Und wir würden das auch weiterhin, genau, tun. Also ich jedenfalls. Es war oft so,
ja, dass
wenn ich, wenn ich so das, was an Spenden reinkommt übers Spendenkonto und den ganzen Kram, wenn ich das auf die Sendung runterbreche und mir angucke, wie viel Hörer wir mit den Weinsendungen, also die Weinfolge ist die unbeliebteste, also die Weinreihe ist die unbeliebteste Vrindt-Reihe. Die hat immer noch fünfstellig Hörer, ne? Also ich will jetzt nicht jammern, aber wenn ich das so runterbreche, hatten wir auch schon Sendungen, da hat der Wein so viel gekostet, wie die Spenden, die hintenrum reingekommen sind, sozusagen, wenn ich das jetzt so runterbreche und umrechnen würde. In der Mischkalkulation kommt das natürlich dann alles wieder super hin. Aber ja, mittlerweile kriegen wir die echt oft für lau. Das heißt, ihr solltet uns nicht vertrauen, wenn wir euch sagen, dass das Zeug schmeckt.
Nee, aber wir nehmen halt auch kein Geld dafür.
Wir nehmen kein Geld
dafür. Ich habe auch schon Händler, die mich gefragt haben, was wir denn dafür haben wollen.
Ach, echt?
Also klar.
Krass. Also mir hat neulich einer geschrieben, der auch sagt, ja, hier, wir haben hier einen Laden und haben das gesehen und das wäre vielleicht interessant für Sie und wir könnten Sie da auch unterstützen. Wo ich dann auch gedacht habe, nee, Alter, du hast dich nicht mehr damit auseinandergesetzt, was wir hier tun. Mhm. Ja, der hat halt die Ankündigung fürs Live-Trinken gesehen. Das heißt, der wusste noch nicht mal, was wir tun. Er hat nur gesehen, ah, da gibt's einen Blog, da ist irgendwas mit Wein. Da machen wir mal Werbung. Dem habe ich nicht mal geantwortet. Ich weiß allerdings nicht, ob das nicht einfach ein bisschen unhöflich ist.
Ja.
Vielleicht antworte ich ihm noch.
Ja.
Ich leite die Mail einfach zu dir weiter und schreibe dazu, ne, Christoph ist der, der die Weine aussucht. Dann hast du den am Hals.
Oder so. Dann habe ich ja noch Papierkram. Nee, hör mal. Mhm.
So, Dessous, waren wir noch? Nee, wo waren wir denn? Ach so, bei den Lieblingsweinen.
Ja. Also ich habe meinen ja genannt.
Ich kann es mal wieder nicht sagen, weil ich mich nicht so sehr an die Weine erinnere.
Vielleicht ist es ja auch der Dessousa.
Nee, das bestimmt nicht. Also ich fand diesen Busacco fand ich schon echt umwerfend. Und den haben wir dann ein paar Tage später.
Hast du den Dessousa denn jetzt schon getrunken?
Nee, den haben wir dann ein paar Tage später leer gemacht und waren auch sehr, sehr glücklich damit. Und am Montag habe ich den Solero leer gemacht aus der letzten Sendung. Mhm. Das heißt, eine knappe Woche später. Der hat auch noch mal irrsinnig gewonnen danach. Mhm. Oder aber meine Nase ist freier geworden, weil ich tatsächlich wieder was rieche.
Nee, ich habe den auch 3 Tage später noch mal probiert und da fand ich den auch noch mal deutlich besser.
Also, ja. Hut ab. Okay, Dessousa. Ja.
Dessousa, Champagner.
Genau. Ja, Hefe, ne? Mhm.
Hefe.
Ich weiß, was du meinst. Der Unterschied zwischen Cover und Champagner ist, ja, das ist da sehr deutlich.
Das ist hier sehr deutlich, bewusst halt auch. Ja. Ich hatte zuerst überlegt, ob ich so ein klassisch, also nee, klassisch, im Gegenteil klassisch, so ein modern, also so einen aktuellen, also das, was ich selber zum Beispiel sehr gerne trinke, so typische Winzer-Champagner, so knalltrockene, sehr auf den Boden sozusagen bezogene Champagner. In das Paket packe, aber dann habe ich mir gedacht, nee, das passt eigentlich nicht, weil wenn schon jemand jetzt das Dreierpaket nimmt und sagt, okay, da ist ein Champagner dabei, dann machen wir das mal, dann finde ich, sollte man auch einen Champagner nehmen und den haben wir jetzt eben hier, der sehr klassisch ist eigentlich.
Ja.
Und das ist sowas, finde ich, was man sich unter Champagner halt erstmal auch vorstellt.
Nein. Das ist das, was du und ich mittlerweile auch, weil ich sehr viel verschiedene Champagner getrunken habe, dank deiner, was du und ich uns unter Champagner vorstellen. Wenn du zu den Veuve-Clicquot-Trinkern gehörst, ja, die also sich unter Champagner so ein, also die diese Standard-Champagner halt kaufen, wo viel Marketing gemacht und so, die haben sowas nicht im Glas.
Nee, die haben sowas nicht im Glas, aber von der Stilistik her ist es ähnlich.
Okay, also
das ist ein Brüt, ja. Das ist ein Brüt, das heißt, er hat irgendwo eben zwischen 6 und 12 Gramm Zucker. Mhm. Ich trinke nur noch sehr selten Brüt, ja. Das ist einer, der eben sehr, sehr auf Eleganz, auf Tiefe, auf diese cremigen Charakter setzt, ja. Und das ist bei den Champagnern, die ich jetzt normalerweise probiere, auch nicht mehr unbedingt so, weil ich mich an einen anderen Typus gewöhnt habe, ja. Und das hier ist schon klassisch Champagner, klassisch Blanc de Blanc, also eben aus dieser, also wirklich vom Kreideboden der Côte de Blanc, ein reiner Chardonnay, der eben wirklich so diese ganz klassischen Champagner-Attribute hat. Das allerdings auf einem sehr guten Niveau.
Ja.
Also gar keine Frage. Das ist, das Ding kostet jetzt normalerweise 41 Euro. Das ist ziemlich genau das, was man für einen Veuve Clicquot bezahlt.
Ja. Ne? Allerdings an den Dessousa erinnert man sich.
Ja. Ist es der? Ja,
ne? Was? Genau. Ich weiß jetzt nicht.
An den Dessousa erinnert man sich im Gegensatz jetzt zu einem Standard.
Zum Standard
Champagner aus der.
Habe ich schon erzählt, ne, von dem Rosé Champagner, von der Rosé Champagner Schwemme auf Bali.
Ja. Ja,
okay.
Ja, also hier hast du wirklich sozusagen zum einen schon auch noch die frischen Noten, die so ein Chardonnay hat, so ein Blanc de Blanc hat, und zum anderen aber eben ist es bei Dessousa so, dass die eine Remouage machen, also die rühren sozusagen die Hefe im Fass auf, immer mal wieder, so dass die der Chardonnay eben immer, also stärker mit dem mit der Hefe in Kontakt kommt, dadurch eben cremiger wird. Dann gibt es, ich habe es nicht mehr nachgeschaut, aber ich denke, einen biologischen Säureabbau. Das heißt, er hat nicht mehr diese resche Apfelsäure, sondern schon eine Milchsäure. Ja? Dann wird ein Teil des Weins eben auch im Holzfass ausgebaut am Anfang, ne? Bevor er dann zur zweiten Gärung kommt. Also es sind alles so Stellschrauben, die du drehen kannst, um eben so einen cremigen, nussigen, ja, geröstete Haselnüsse, geröstete Mandeln, so Brioche, ne, all diese Noten in den Wein zu bekommen. Ja. Und das setzt sich dann eben am, am Gaumen eben auch fort. Ja. Das ist schon sehr elegant, finde ich. Das ist schon schön auch.
Der Chat fasst zusammen. Im Vergleich zum letzten Jahr ist das Trinken dieses Jahr teurer geworden. Also unser Trinken.
Ja, das stimmt. Aber das sollte nicht zwangsläufig so bleiben, finde ich.
Ja, ich hab dann mal gefragt. Also weil, ja, ich sag ja immer, die Schmerzgrenze wächst. Ne? Je mehr du trinkst und je mehr du dich auch so reintrinkst in bestimmte Spezialitäten, sag ich mal, desto eher bist du bereit, auch mal vergleichsweise viel Geld oder mehr Geld auszugeben als letztes Jahr. Ich habe dann auch gefragt, und die Frage geht auch an die Hörerschaft, das ist ja die Jahresendsendung, muss man mal dran denken, an die Hörerschaft, die das als Podcast hört. Ist das ein Problem für euch? Oder vertraut ihr uns weitgehend genug, dass ihr den Kram blind kauft, um euch dann mit Freunden zusammenzusetzen und das zu trinken? Was ja, wenn man sich, weiß nicht, wenn du 3 Flaschen hast, nimmst du noch irgendwie, was weiß ich, noch 3 irgendwelche Zechpullen dazu? Gibt's ja auch, gibt's ja auch in der Rückschau zu den Rindflaschen, was weiß ich, so 6, 7, 8 Euro Weine. Jeder gibt einen 20er und man hockt sich zusammen und hat einen geilen Abend. Das wäre halt die Frage. Also vertraut ihr uns da weitgehend genug oder sollen wir wieder billiger werden? Können wir das überhaupt?
Ja, finde schon.
Chat sagt, also, ich setze da schon eine Priorität. Lieber teuer und top Erlebnisse als Billo Langeweile.
Ja, aber also ich finde schon, das muss eine gute Mischung sein, mal so. Ja? Also ich finde auch, also es muss ja auch nicht zwangsläufig, also ich würde mir jetzt, wenn ich auf der anderen Seite wäre, auch nicht unbedingt immer jedes Sendungspaket auch leisten wollen, ja, oder können.
Es ist halt auch schon ordentlich so, jeden Monat 60, 70 Euro,
ja, klar. Ja, eben. Ne, das muss jetzt nicht sein. Wir hatten jetzt November und Dezember dann eben 2 teureren Sendungen hintereinander. Das war mit Sicherheit nicht ganz so perfekt, aber also die Mischung macht's, glaube ich. Ne? Und ich persönlich bin ja auch immer dahinterher auf einem günstigeren Niveau tolle Weine zu finden.
Ja, klar. Ne?
Und jetzt das gelingt uns immer wieder, aber das ist schon richtig. Wir hatten die Neuseeland-Sendung, die war teurer und jetzt die letzten beiden zum Beispiel. Und ja gut. Aber auf der anderen Seite, meine Güte, ist also, ich sag mal, um den Horizont zu erweitern, finde ich, gehört es einfach auch dazu. Ja?
Ja,
also solche Weine einfach
auch zu probieren. Ich persönlich habe da gerade kein Problem, aber ja.
Und jetzt gerade die Leute, die schon länger mit dabei sind, finde ich, für die soll es ja auch weitergehen,
ja,
ne?
Genau,
also einfach um den sozusagen den Horizont zu erweitern. Und da darf dann auch mal ein Champagner dabei sein, da darf dann auch mal irgendwie ein besonderer
Syrah
oder so dabei sein. Genau. Oder Bussaco, ja. Einfach weil, also ich finde sowas total erhellend,
ja, absolut,
solche Weine zu probieren und jetzt auch diesen hier zum Beispiel.
Was ich auch, also auch am Manowar und an dem Bussaco auch so toll finde, also an solchen Weinen, das ist so, wie nennt man das denn? Ja, das ist so ein Sehnsuchts, also bei Orten kennt man das, dass man so Sehnsuchtsorte hat, wo man immer mal hin will, aber es aus irgendwelchen Gründen nicht schafft. Und so eine 50-Euro-Flasche Wein ist halt auch irgendwie so ein Sehnsuchtsort. Da kannst du es aber hinschaffen. Und da kannst du dir halt echt nochmal überlegen, so komm, ey, selbst wenn ich wenig Kohle habe, spare ich vielleicht mal ein halbes Jahr, weil dann gibt's den ja immer noch. Oder dann gibt's halt den nächsten Jahrgang oder irgendwie sowas. Das finde ich eigentlich ganz cool daran. Also man kommt an Sehnsuchtsorte, die dann wiederum vergleichsweise wenig kosten. Was vielleicht eine etwas schräge Metapher ist.
Ja, aber ja, das kann ich aber nachvollziehen. Und ich finde es auch wichtig, sozusagen, wenn man dann so ein Geld ausgibt, dann auch Weine im Glas zu haben, wo man es einfach auch schmeckt.
Ja. Ja,
das ist jetzt auch klar, dass das, also ich meine, Champagner ist immer teuer, ja. Du kriegst einfach keine günstigen Champagner, die man irgendwie trinken möchte. Ne?
Ja.
Klar, du kannst irgendwie in Discount gehen und gerade zu Weihnachten werden auch im Lebensmitteleinzelhandel, nicht nur hier, auch in Frankreich irgendwie die Weine verkloppt. Aber das ist dann halt auch alles irgendein Zeugs. Ne?
Mhm.
Wenn du Champagner auf einem vernünftigen Niveau haben willst, ist der immer teuer, aber dann soll es sich auch lohnen. Und ich finde, wenn wir teure Flaschen in der Sendung haben, dann soll auch jeder, der das probiert, der Meinung sein, das ist zwar teuer, aber man merkt auch die Qualität, die dahinter steckt. Ne? Und ich finde, das ist bei so einem Bussaco der Fall, das war bei den neuseeländischen Weinen der Fall, das war einfach ganz klar, das sind die sind teuer, aber die sind auch wirklich gut.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. So. Zurück zum De Sousa.
Zurück zum De Sousa, genau. Der hat, der Relatz, der war ja...
Ich finde den, der schmeckt, also was der am Gaumen, was der da macht, finde ich wesentlich spektakulärer als den Geruch.
Ja, der Geruch ist halt, wie gesagt, also so sehr klassische Blanc de Blanc. Mhm. Und 2009 ist der in die Flasche gekommen. Man sollte noch dazu sagen, das ist halt, also das ist auch insofern ein ganz klassischer Champagner, weil er eben nicht nur Brut ist, also sozusagen das die übliche Süße hat, sondern es ist eben auch eine Reserve, eine Non-Vintage Reserve, also es ist kein Jahrgangs-Champagner.
Ja.
Im Gegensatz jetzt zu dem Cava, der war ja nur aus einem Jahr, sondern das übliche Verfahren in der Champagne ist ja eigentlich, du hast den Grundwein aus einem Jahr, das sind dann so 70-80%, ja, sagen wir mal aus 2,8. Wenn der 2,9 in die Flasche gekommen ist, dann war der Grundwein aus 2,8.
Mhm.
Und die restlichen 20, 25, 15, je nachdem, Prozent kommen halt aus älteren Jahren. Ja, die sind also, die haben im Fass gelagert oder im Tank und die kommen dann eben zu einem bestimmten Anteil in diesen Wein dazu.
Mhm.
Die Idee dabei ist,
dass er immer gleich schmeckt, aber nicht ganz gleich.
Ja, oder? Genau, dass er immer eigentlich gleich schmeckt, also dass man den Stil des Hauses
genau,
in dem Wein erkennt.
Dass er immer gleich gut ist, genau, aber nicht immer gleich ganz gleich schmeckt.
Hick. Genau, so ist es. Jo. Und entwickelt hat sich das eigentlich daraus letztlich, dass die Champagne eben eine ganz schwierige geografische Lage hat, ist die mit Abstand nördlichste Bereich in Frankreich, in dem Weinbau betrieben wird. Mhm. Es ist relativ feucht, es ist relativ kalt und früher gab es ja auch noch viel weniger Kellertechnik, nämlich gar keine, als die in der Champagne angefangen haben. Und es gab ganze Jahrgänge, die halt nichts geworden sind, ne? Oder wo Teile der Champagne sozusagen ihre ganzen Ernten verloren haben, weil sie nicht reif geworden sind oder wie auch immer, ne? Moment, ich muss mal gerade eben husten.
Ja.
Ja, ich habe keine Räuspertaste hier.
Ist ja ekelhaft.
Und man konnte sozusagen mit der damit, dass man das erlaubt hat, alte Weine mit dazuzunehmen, konnte man das so ein bisschen ausgleichen, weil man immer Reserveweine aus den Jahren davor dabei hatte und eben meistens diese Weine eben auch aus ganz unterschiedlichen, also aus Reben aus unterschiedlichen Ortschaften herbeibefördert hat. Ja. Also bei einem der berühmtesten Häuser in der Champagne zum Beispiel, bei Krug, ja, da ist die normale Cuvée, die besteht, glaube ich, aus 250 verschiedenen Grundweinen.
Ui.
250 verschiedene Lagen und Jahre sozusagen. Und da sind die dann zu viert oder zu fünft.
Ja.
Also die Besitzer oder die Verwalter und der Chef de Cave, also der Kellermeister, die sozusagen jeden einzelnen Weinberg, jede einzelne Lage, die die selber haben oder von denen die Trauben bekommen, eigentlich aus dem FF kennt und weiß, ja, also hier in Avis, diese Lage, die bringt irgendwie von dem mehr und der andere bringt mehr Säure und so weiter und dann haben die da 250 und aus diesen 250 Grundweinen machen die dann nachher diese sogenannte Assemblage, also die Cuvée oder den Verschnitt, ja, um dann einen Wein zu erhalten, also einen Wein zu komponieren, sag ich mal, der dann nach Krug schmeckt.
Ja.
Ja, und zwar Jahr für Jahr gleich. Also musst gleich im Sinne der Stilistik. Ne? Ja, das ist total irre. Ja, also das ist echt der Wahnsinn. Das, vor allem, wenn du mal diese Grundweine probiert hast, die ziehen ja die Schuhe aus, ja. Die sind ja dermaßen säurebetont.
Mhm.
Ja, also Wein, also die Trauben in der Champagne werden halt sehr früh gelesen bei einem, die müssen einen bestimmten Alkoholgehalt sozusagen, also einen bestimmten Zuckergehalt haben, damit eben ein Alkoholgehalt von 12,5% erreicht werden kann nachher.
Ja.
Und die müssen halt physiologisch reif sein, aber die müssen eben auch eine irre Säure haben, damit die eben die Frische behalten. Ne? Und wenn du diese ganzen Grundweine probierst, dann ist es echt eine, also erstmal ist es eigentlich eine Zumutung, ja. Mhm. Aber die gewöhnen sich, man gewöhnt sich natürlich.
Wo du gerade Jahrgänge sagtest, nochmal so eine allgemeine Frage. Also dieses Jahr sind die 2015er auf die Flasche gekommen, also so bei normalen Winzern. Jetzt ist 2016, dürfte jetzt mittlerweile alles gelesen sein. Ansonsten gibt's
ja, selbst Eiswein ist rum. Gab's, ne? Diesmal sogar Eiswein an der Mosel.
Wie sind die Jahrgänge? Ja. Was ist 2015 und 2016? Was wären das für Jahrgänge? Was heißt hier mal, es gab gute Jahre, schlechte Jahre. Ich kann mir das immer nicht merken. Immer wenn ich mit Winzern rede, sagen die, ja, das war ein super Jahr, das war ein schlechtes Jahr, auch für die ganze Region. Und ich denke mir, das musst du dir dringend merken, weil dann kannst du vielleicht noch billig Flaschen kaufen zum Weglegen. Und dann vergesse ich es immer wieder.
Ja. Also ich glaube, es sind beides gute Jahrgänge. Das werden jetzt nicht die Ultra-Top-Jahrgänge sein, wahrscheinlich. Aber in manchen Regionen sind die schon sehr gut geworden. Mhm. Aber 2015 war auch wieder ein durchaus schwieriges Jahr. Also die ganzen letzten Jahre waren in Deutschland durchaus schwierig. Also für Bordeaux habe ich gehört, dass 2016 ein sensationeller Jahrgang werden soll. Mhm. Habe ich irgendwie so im Vorbeifahren gehört. Mhm. Es gibt auch schon Leute, die schon mal irgendwie so in den Fässern probiert haben, die gesagt haben, es wäre eine sensationelle Qualität. In Deutschland habe ich jetzt noch nichts probiert. Die Winzer sind, glaube ich, insgesamt mit 2016 durch die Regionen durch, glaube ich, ziemlich zufrieden. 2015 muss ich noch so ein bisschen zeigen. Also Martin Kössler von der Weinhalle zum Beispiel sagt, er hätte sehr unterschiedliche Qualitäten probiert und es gäbe Regionen, die hätten sehr viel Trockenstress gehabt. Ja. Es war ja durchaus heiß in vielen Regionen im Sommer, sehr trocken. Und es kann sein, dass die Reben dann Stress bekommen. Die sind zwar sehr leidensfähig, aber manchmal kriegen sie dann trotzdem Stress und das kann sich später auf den Wein auswirken. Insgesamt würde ich aber sagen, es ist gut. Also es gibt teilweise sehr, sehr schöne Weine. Ich habe jetzt die von zum Beispiel von Daniel Wagner probiert und bin der Meinung, das ist der beste Riesling vom Porphyr, den ich bisher getrunken habe.
Oha.
Weil er eine unglaublich geile Säure in dem Wein hat.
15 also, jetzt.
15, oh. Ja. Eine sehr prägnante, aber sehr, sehr schöne Säure, die den Wein die nächsten 10 Jahre irgendwie tragen wird, ganz bestimmt. Aber die bindet sich einfach total schön ein in den Wein. Das ist ein toller Wein. Es wird jetzt auch, ich mache ja jetzt gerade im Blog, mache ich im Dezember immer meine Weihnachtsweinempfehlung. Mache ich schon ein paar Jahre. Und das ist für mich auf jeden Fall einer der Weine des Jahres, weil der Riesling vom Porphyr an sich schon eine ganz tolle, trockene Spätlese ist, immer noch nicht, also immer noch vergleichsweise günstig ist für das, was er bietet.
Und 17 in Euro Jahr die ist Flasche
noch mal geiler.
17 Euro die Flasche sehe ich gerade hier. Ja.
Als ich angefangen habe, den zu kaufen, hat er, glaube ich, 14,90 gekostet oder so. Also
ich erinnere mich daran, dass ich den bei dir mal getrunken habe, vor vielen, vielen Jahren. Also gefühlt vor 10 Jahren, da hast du noch, also zumindest war es in Bonn.
In Bonn, wir haben den auch in Frankfurt getrunken, wir haben den.
Echt?
Genau.
Ja. Irgendwas zwischen so,
bei dir
so
in der Bude.
7 bis 10 Jahre her.
Ja.
Ist auch sowas, man sollte einfach jedes Jahr 3 Flaschen kaufen und weglegen und einfach mal liegen lassen.
Ja, ansonsten man kann es halt nicht alles über einen Kamm scheren, aber ich glaube, man kann 15, 16 definitiv kaufen, ja.
Ja.
Also, wie sich das in der Spitze, also bei den großen Gewächsen auswirkt. Ich habe von den 2015ern diesmal nicht so viel probiert. Ich war auf diesen Veranstaltungen nicht. Aber ich glaube, insgesamt ist es. Also, ach doch, eins fällt mir noch ein. Und das habe ich tatsächlich auch einiges probiert. 2015 an der Mosel ist ganz toll geworden. Mhm. Also Mosel und 2015 passt irgendwie total super zusammen. Das sind super schöne Weine geworden. Also von der Terrassenmosel so Knebel, Clemensbusch, Heimann Löwenstein, aber auch die ganze Mittelmosel, das ist wirklich, wirklich sehr, sehr schön geworden, würde ich sagen. Also auch trocken und süß, egal was. Sehr gut, sehr schöne Säure drin. Ja, und Champagner.
Ja.
Champagner ist, glaube ich, auch ganz gut geworden mit 2016 jetzt. Ja, aber das muss ich noch zeigen irgendwie. Ja, also das ist ein Weihnachtschampagner, finde ich. Der
ist toll.
Der hat sowas.
Der hat,
ne?
Der ja, hat, der hat so eine wohlige Wärme.
Ja,
der,
genau.
Ja, genau.
Genau.
Und das genau, nicht im alkoholischen auch, Sinne, sondern einfach,
nee, gar
genau.
Nicht, gar
ja, ja,
nicht.
Genau.
Hat, und da ist dann auch so eine Brütdosage, da ist dann auch dieses leichte, süße, das passt einfach
ja,
sehr
es
schön.
Ist,
ne?
Es ist schön geheizt, der
genau.
Baum ist an und irgendwie
ja, genau.
Alle sind, alle, die Welt dreht sich ein bisschen langsamer. Das,
ja.
Das trifft's, also das trifft's wirklich genau, das ist ein Weihnachtschampagner. Es ist ein gemütlicher, mhm. Ein sehr gemütlicher Champagner. Ja,
ja genau. Genau. Und er hatte eben trotzdem einen gewissen Druck, er hat eine schöne Frische dabei.
Mhm.
Ne, das ist jetzt nicht, das wird jetzt nicht dumpf oder so, deswegen. Nee, das ist absolut frisch, aber es ist halt Frische mit diesem schönen, cremigen,
ja.
Wohligen, warmen,
ja.
Ja, leicht salzigen auch irgendwie im Hintergrund. Die Röstnoten passen. Das ist alles sehr schön zusammengefügt zu einem sehr schönen Champagner. Ja.
Tatsächlich, ja. Ja, das trifft sehr gut. Wie viele Jahrhundertjahrgänge gibt's eigentlich in einem Jahrhundert, fragt der Chat.
Ja, das sind mehr geworden. Das hat was mit der Klimaveränderung zu tun. Also wenn man zum Beispiel Winzer in Portugal fragt, dann haben die in den 80er, also dann hätten die bis in die 90er Jahre gesagt, wenn wir in 10 Jahren einen guten Jahrgang haben, dann sind wir eigentlich ganz zufrieden. Und heutzutage sagen die eher, also wenn wir ein Jahr Ausfall haben oder zwei, dann ist schon schlecht.
Ja.
Also es hat sich stark verändert. Auch in Deutschland ist das Niveau insgesamt deutlich besser geworden. Also das ist zwar nicht einfach, es gibt halt auch also Wetterextreme, ja, ne?
Mhm.
Aber insgesamt sind die Ausfälle nicht mehr so hoch und entsprechend gibt's dann auch die mehr Möglichkeiten, wirklich gute Jahrgänge zu haben und ja Gott, Jahrhundertjahrgang.
Welches war denn der letzte Jahrhundertjahrgang, also der letzte, der wirklich beeindruckend war?
Ich weiß, für Deutschland kann ich es gar nicht so sagen. Hm. Also wo man es halt sagt, also wo es eine Riesenrolle spielt, ist Bordeaux, ja.
Ja.
Und da war der letzte, waren die letzten beiden Jahrhundertjahrgänge, waren 2009 und 2010.
Ah ja.
Das
heißt, 2,9er und 2,10er Flaschen kann man heute schon nicht mehr bezahlen.
Doch, doch, das kann man schon bezahlen, weil Bordeaux einfach ein riesen Absatzproblem hat. Das hängt auch ein bisschen
Bordeaux
damit zusammen.
Bordeaux hat ein Absatzproblem? Ich dachte, der Chines würde den Markt einfach leer kaufen.
Nein, 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 das ist längst nicht mehr so.
Ach.
Der Chinese kauft zwar auch Weingüter in Bordeaux und der kauft auch Bordeaux, aber bei weitem auch jetzt nicht einfach alles, ja, und auch nicht in sozusagen alles, was man kriegen kann. Also vielleicht bei Lafitte oder so, aber nicht durchgängig. Nee, Bordeaux ist halt unglaublich teuer geworden seit den 2000ern, ja. Und die sind auch in schlechten Jahrgängen nicht wirklich von den Preisen massiv abgerückt. Das heißt, hat sich eigentlich immer weiter ein bisschen gesteigert. Und wenn die jetzt tatsächlich mit 2016 wieder so einen gigantischen Jahrgang haben, dann wird es wahrscheinlich noch mal teurer werden. Und das, also viele Händler, also in Bordeaux ist es ja so, die Weingüter verkaufen nie direkt an Endkunden,
ja,
sondern die verkaufen an Zwischenhändler. Und zwischen dem Weingut und dem Zwischenhändler gibt es sogenannte Courtiers, die nochmal sozusagen die Preise festlegen irgendwie. Ja?
Mhm.
Also nochmal ein Zwischenhändler. Das kommt tatsächlich daher, dass die früheren Bordeaux-Weingutsbesitzer, was früher ausschließlich Adlige waren, sich zu fein waren mit dem Handel, mit dem Handel zu treffen, um irgendwelche Preise festzulegen. Das heißt, die haben irgendwelche Reiter geschickt sozusagen, ja, die dann hin und her geritten sind und die Preise verhandelt haben. Hat sich bis heute so ein bisschen gehalten. Dann werden Preise ausgerufen für den noch nicht fertigen Wein. Also es ist immer so, dass im April eines Jahres können die wichtigsten Weinhändler und Journalisten kommen nach Bordeaux, dann können die alle Weine probieren. Das sind aber sozusagen aufgehübschte Fassproben, die sind dann noch nicht fertig. Das ist sozusagen der Jahrgang vom letzten Jahr, der bleibt aber ja dann nochmal 1,5 Jahre im Fass.
Ja.
Aber dann kann man schon zumindest schon mal einigermaßen einschätzen, wie ist der Wein denn jetzt, und dann machen die sich alle schöne Notizen. Und am Ende des Aprils veröffentlicht man dann den Preis für eine Flasche.
Ja?
Ja. Und zwar sozusagen den Vorzugspreis, den der Händler dann bezahlt. Und der Händler muss dann auch den Wein kaufen, auch wenn er dann auch im Fass ist. Und ich als Kunde kann dann auch schon den Wein beim Händler kaufen und bekomme den halt anderthalb Jahre später geliefert. Dieses System gibt es bis heute. Ich würde sagen, es ist eigentlich so ein bisschen überholt, aber gibt es halt bis heute. Und aber es gibt halt zunehmend Händler, die hier keinen Bock mehr drauf haben und aussteigen wollen und die eben auch alle sagen, das ist alles viel zu teuer.
Ja. Ja. Also die schaffen sich also ihr eigenes Grab am Ende.
Ja, im Zweifelsfall schon. Also du weißt, du hast mal für einen 2006er Ponticani viel Geld ausgegeben.
Naja, der stand halt für fast das Doppelte in einem Laden ein Jahr später oder sowas.
Ja, ja, weil du den von mir schon günstig bekommen hattest.
Ja, ja, ja.
Jetzt gucke ich mal gerade, was der Ponticani 2010 kostet. Das ist so, glaube ich, der hat, glaube ich, 100 Punkte bekommen von Robert Parker.
Was macht Robert Parker eigentlich, wenn er einen Wein trinkt, der besser ist als 100 Punkte?
Moment.
Hat der also ein Sternchen dran oder was?
Der 2010er, der kostet jetzt so um die 225 Euro die Flasche.
Was?
Ja, ja.
Was?
Und da siehst du halt, wie sich das verändert hat, ne? Mal gucken, was Lobenberg hier. Ponticani 2011 kostet 95 Euro, 2012 kostet 93 Euro.
Was kostet denn der 2.6er, um Gottes Willen?
Das kriegst du ja nur noch. 2014 kostet 89 Euro, 2015 105 Euro. Also in diesem Preisspektrum bewegt sich das.
Was?
Ja, ich muss eben suchen. So. Wine Searcher 2.6 Ponticani. Ja, 50 Euro.
Wie viel?
Etwa 50 Euro plus Steuern.
Also. 50 Euro.
Ja, 50 bis 70 Euro. Die Flasche ist.
Oh ja.
Ja, so die Ecke.
Na, das geht ja noch.
Ja.
Viel mehr haben wir ja auch nicht bezahlt.
Ja, genau so. Also,
Mist, das heißt, die Wertanlage ist in die Hose gegangen.
Genau, und Bordeaux wird halt nun mal als Wertanlage auch gehandelt. Es gibt halt eine Börse, wo Weine gehandelt werden und vor allen Dingen eben Bordeaux. Und es gibt halt, also es gab halt vielleicht zu viele gute Jahrgänge.
Mhm. Musst du jetzt weinen?
Ich musste irgendwie aufstoßen.
Ach so, okay.
Ja.
Weinen hätte ich lustiger gefunden, aber okay, was soll ich machen? Ne?
Nee, es gab viele gute Jahrgänge. Es gab, wie gesagt, die Preise sind immer weiter hochgegangen. Die Leute haben dann irgendwie auch ein bisschen weniger gekauft zu nehmen, weil sie die Preise nicht mehr einsehen. Und es gibt gerade von 2009 und 2010, würde ich sagen, viele hohe Lagerbestände. Die Weine brauchen auch Zeit. Also 2008 zum Beispiel ist viel schöner zu trinken. 2009 und 2010 ist schwieriger. 2006 zum Beispiel, wo du den Ponticani hast. Das meiste kannst du eben auch noch gar nicht trinken. Das musst du irgendwie noch weiter weglegen. Da haben die Leute ja auch oftmals gar nicht mehr so die Muße oder gar nicht mehr die Möglichkeiten dazu, die Weine. Also das ist alles schwierig geworden, würde ich sagen. Und Bordeaux tut es nicht unbedingt gut.
Ja.
Ja. Ja. Wie waren wir da jetzt drauf gekommen? Achso, die Jahrgänge.
Die Jahrgänge, genau. Das war's, genau.
Genau. Ja. Ich finde ja immer, man soll mehr auf die Winzer als auf die Jahrgänge schauen.
Ja.
Also ich habe jetzt zum Beispiel tatsächlich von Ponticani irgendwie, als ich da in Neustadt an der Weinstraße bei dieser Veranstaltung war, über die wir schon gesprochen hatten letzte Woche, da war auch Ponticani und die hatten die letzten 5 Jahrgänge, also 2015 bis 2010 hatten die dort, die konnte ich alle durchprobieren. Die sind sehr, sehr unterschiedlich, die Weine.
Mhm.
Für sich genommen eigentlich alle sehr schön. Und ich glaube, am besten hat mir gefallen der Wein, der aus eher einem offiziell eher zweifelhaften Jahr kam, 2012 oder so.
Aha.
Weil der irgendwas hatte, was ich in den guten Jahren vermisse, nämlich so eine gewisse Leichtigkeit. Sowas, so ein bisschen sowas Schwebendes.
Ja.
Ja. Und das ist irgendwie in Bordeaux eher selten geworden, solche Weine zu machen. Die haben es 2012 eben gemacht, weil es der Jahrgang irgendwie so hergegeben hat. Und das fand ich zum Beispiel sehr, sehr schön. Müsste ich nochmal nachgucken, welcher Jahrgang das genau war, aber ich meine, es wäre 2012 gewesen. Ja.
Ja. Am Ende, das merke ich dann immer wieder, wenn wir in solche Gefilde abschweifen, am Ende kommt man dann doch nicht drum rum, einen Weinhändler des Vertrauens zu haben, auf dessen Empfehlung oder, also wenn es ein Online-Händler ist, auf dessen Texte man sich verlassen kann, oder eben einen Händler zu haben um die Ecke, auf den man sich verlässt und mit dem man über sowas redet und der einem dann einfach eine Flasche hinstellt. Das merke ich dann immer wieder. Weil dieses, welchen Jahrgang kann ich kaufen, welche Rebsorte kann ich kaufen, das ist, das funktioniert so nicht, ne?
Nicht so einfach, ne?
Ja. Ja, es sei denn, du bist ohnehin schon Experte, aber dann stellst du dir diese Fragen wahrscheinlich nicht.
Ne? Nee, eben. Also es ist...
Okay, geilster Vorschlag aller Zeiten kommt gerade aus dem Chat. Wir könnten uns doch ein Vrindt-Konto in der Winebank einrichten und da legen wir alles rein für die nächsten 20 Jahre. Das wäre halt mal eine coole Nummer.
Dafür sind allerdings die Fächer der Winebank zu klein, beziehungsweise die großen Fächer viel zu teuer.
Okay. Aber wenn man zusammenschmeißt und sagt hier... Dann halt von den großen Dingern, weißt du, so irgendwie so ein Bellerophon und hier den Busacco. Obwohl, da willst du dann auch nicht eine Flasche liegen haben, weil im Zweifelsfall teilst du dir das mit 20 Leuten. Nee, weiß ich nicht. Nee. Lieber irgendwen aus der Hörerschaft, der ein Haus mit einem geilen Keller hat, wo man sich, weiß ich nicht, in den Kühlschrank reinstellen kann oder so.
Ja genau, so.
Das müsst ihr euch dann aber selbst organisieren. Haben wir eigentlich noch irgendwas zu erzählen oder faseln wir jetzt gerade rum, weil zumindest ich leicht einen im Tee habe?
Das kann natürlich sein.
Du also auch.
Dann trinken wir jetzt einfach den Champagner aus und
genau, also genau, der eine hat ja
Kork. Wünschen schöne Weihnachten.
Genau. Frohe Weihnachten.
Schon bald Weihnachten.
Schönes Fest, es ist bald Weihnachten. Schönes Fest. Und
wir sehen uns im nächsten Jahr wieder irgendwie.
Da hören wir uns.
Oder hören uns. Hören uns.
Zumindest die Flaschen.
Hören uns. Und ich guck mal. Was wir dann trinken werden.
Der Chat verlangt eine Süßweinsendung.
Ah, ja.
Und die Osteuropa-Sendung in Klammern N. Also Osteuropa und Süßwein ist gefragt. Ja. Einfach für den Hinterkopf. Das muss ja jetzt nicht instantan im Januar passieren irgendwie.
Ja. Habe ich im Hinterkopf.
Nun denn, Christoph, ich danke dir.
Alles klar. Ich dir auch, Holger.
Und wir danken euch für die Aufmerksamkeit. Das waren die Weinflaschen für 2016.
Ist nicht tot.